Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die ordentlich geshoppt hat in der Free Agency und die jetzt natürlich auf dem Weg ist zum nächsten Super Bowl, wenn die nächste Saison denn überhaupt stattfindet. Denn wir sind alle so ein bisschen im Coronavirus gefangen, habe ich das Gefühl. Und deswegen ist es gut, dass wir drei, weil wir sind wieder zu dritt, nach zwei Wochen Abstinenz aufgrund von Corona und schweren Krankheiten, die wir überstehen mussten, haben wir es doch geschafft. Und erstmal moin Tobi.
Moin.
Und auch moin Micho.
Hallo, hallo. Da wollen wir mal gucken, wie lange die Stimme durchhält.
Ja, ja, hör auf, so viel Mimimi zu machen. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr alle da draußen einigermaßen gesund seid und es euch gut geht. Und ja, es gibt doch nichts Schöneres, als sich zu Hause, schön mit dem Arsch zu Hause bleiben und sich den neuen Podcast reinziehen. Und ich glaube, wir werden heute auch mehr als eine halbe Stunde zu tun haben, nach dem, was alles passiert ist. Weil ihr müsst euch das so vorstellen, Micho und ich, wir lagen flach. Micho hatte keine Stimme. Ich bin alle zwei Minuten zur Toilette gerannt, um es jetzt nicht ganz so unappetitlich zu machen. Und wir hatten die ganze Zeit, Tobi saß uns im Nacken, oh, wir müssen heute aufnehmen, also schon vor über einer Woche. Und ja, immer, ich bin krank. Und ja, also jetzt haben wir es doch geschafft. Und also jetzt ist Freitag, eigentlich 18.26 Uhr, also eigentlich müsste er jetzt schon live sein, der Podcast. Er kommt aber jetzt dann, wann ihr ihn hört, also am Samstag vermutlich. Ich werde alles geben, heute das noch fertig zu machen oder spätestens morgen früh, damit ihr auch nicht alleine seid. Und ja, Free Agency wird das große Thema heute natürlich sein. Und vorher möchte ich aber noch mal kurz in die News einsteigen. Und zwar hat sich in dieser ganzen Zwischenzeit, wir gehen gleich auch auf die, welche Spieler wurden von uns vorher schon neu unter Vertrag genommen, welche Spieler wurden rausgeschmissen, haben wir einen neuen Wide-Receiver-Coach, der einfach promoted wurde, und zwar Josh Grizzard, der vorher Quality-Control-Coach war für 3 Jahre und letzte Saison Assistant-Wide-Receiver-Coach und jetzt den Job des Wide-Receiver-Coaches übernimmt. Hat hauptsächlich die Wideouts, also Parker und Williams und Co., gecoacht, wenn ich das richtig lese, hat seine Zeit an der University war bei Duke und war da auch Graduate Assistant und Quality Control Coach, hat da aber hauptsächlich mit den Quarterbacks gearbeitet. Eure Meinung zum neuen Wide Receiver Coach, Tobi?
Böse gesagt, wahrscheinlich haben sie keinen anderen gefunden, aber um es mal freundlich auszudrücken, er hat Stallgeruch, kennt die Leute schon und darf sich jetzt halt einfach weiter versuchen. Die interne Lösung.
Gut, Micho, was möchtest du dazu sagen?
Ja, ich frage mich halt gar nicht so sehr mit dem neuen Coach. Ich habe nichts dagegen, auch mal neuen Gesichtern dementsprechend eine Chance zu geben. Nur grundsätzlich frage ich mich, was war so schlecht am Coaching-Staff, dass der so durchgewürfelt werden musste die ganze Saison, nach der Saison? Also entweder man sagt von wegen, wir haben nicht genug aus dem Team rausgeholt, was ich für Schwachsinn halten würde, denn wenn man sich die Namen anguckt, hat unser Coaching-Staff genug rausgeholt. Oder aber das Coaching-Staff sagt von wegen, da ist irgendwie menschlich was im Argen gewesen oder so. Also mich interessiert vielmehr die Story dahinter, die dazu führt, anstatt die Qualität, weil ich glaube, an der Qualität hat sich nicht großartig was geändert.
Na gut, ich denke, hauptsächlich ist ja in der Offense, glaube ich, gerührt geworden. Und da ist es, denke ich, eigentlich nur mit dem Abgang von Chad O'Shea zu erklären.
Was ich ja auch nicht so ganz nachvollziehen kann, wenn ich ehrlich bin.
Ja, gut. Ist der nicht jetzt, wo ist der noch untergekommen?
Bei den Giants ist er, glaube ich, ne?
Ja. Von daher, das war jetzt zu erwarten. Ne? Ja, gut. Ja, ich weiß nicht, ob es da wirklich die große Story dahinter gab, aber wir werden es sehen. Ich denke, Devante Parker wird jetzt nicht 2000 Yards machen nächste Saison. Vielleicht nur 1500 oder so.
Ja, sehr schön.
Gut, dann haben wir zumindest auch kurz über unseren neuen Wide Receiver Coach gesprochen. Gibt es sonst irgendwelche News, die ich vielleicht übersehen habe, die es gab rund um die Dolphins, die ihr mir jetzt noch nennen möchtet?
Also jetzt nichts, was nicht mit Vertragsverlängerung, Vertragsauflösung und so weiter und so weiter und so weiter zu tun hat. Da werden wir sicherlich gleich noch drüber sprechen.
Vielleicht, wenn ich Bock habe.
Ich kann auch alleine reden.
Oh, du, ich kann dich auch muten.
Ja. Na dann.
Entschuldigung. Ja, so. Gut, dann würde ich sagen, starten wir einfach mal in das, was wir bisher verpasst haben. Wenn ich mir das Datum heute ist ja 20.03. angucke, jetzt starte ich mal mit dem 12. März. Am 12. März haben wir Trent Harris, Defensive End, und Isaiah Ford einen neuen Vertrag unterschreiben lassen. Das sind Trent Harris für eine 750.000 und Isaiah Ford für eine 750.000, wenn ich das richtig habe. Ja. Und Trent Harris für 675.000.
Das neue Minimum.
Ja. Also für mich beides gute Deals, gerade bei Isaiah Ford. Da wird sich Micho, denke ich, sicherlich sehr drüber freuen. Und Trent Harris ist, denke ich, auch mit 24 nochmal so ein Projekt für ein Jahr. Und man schaut, ob er sich durchsetzen kann im Camp oder nicht. Denke ich zumindest.
Ja.
Oder zumindest was sagst du dazu, Tobi?
Zumindest für die Tiefe ist es ein guter. Er hat Ansätze gezeigt und wahrscheinlich will man ihm die Möglichkeit geben, eventuell noch ins Roster reinzurutschen, wenn es zu den Cuts auf die gewisse Spieleranzahl geht.
Gut, Micho.
Jetzt ja 55 und nicht mehr 53.
Ja.
Ja, was soll ich sagen? Natürlich freue ich mich über Isaiah Ford, dass er zumindest eine Chance bekommt. Ich finde es gut, seine Spieler zu halten, wenn man von denen eventuell noch was erwarten kann und dann frühzeitig zu einem vernünftigen Preis zu verlängern. Das hat man getan. Also ich kann nichts Schlechtes an dem Deal finden. Ich bin damit vollkommen einverstanden, auch mit Trent Harris. Das ist schon okay. Vor allen Dingen, man verliert ja nicht, selbst wenn der jetzt nicht mehr so einschlagen sollte.
Ja gut, es kann ja auch einfach nur ein Camp-Buddy sein im Endeffekt. Haben ja beide kein Deadcap, von daher tut uns das definitiv nicht weh.
Richtig.
Damit kommen wir dann vom 12. März auf den 13. März und damit der Grenze der Free Agency immer näher. Und am 13. März haben die Miami Dolphins die Option für 2020 für Daniel Kilgore abgelehnt und ihn damit zum Free Agent gemacht. Unser Center der letzten Saison, der ja doch das ganze Trust the Process und so ziemlich angepriesen hat. Micho, wie hast du die Entscheidung aufgenommen?
Ehrlich gesagt positiv. Also Kilgore ist mit Sicherheit kein schlechter, man hätte ihn auch als Backup behalten können, aber er ist halt nicht die Lösung auf Center gewesen auf Dauer. Da finde ich es gut, einen klaren Cut zu machen. Ich habe dann erwartet, ich erwarte eigentlich immer noch, wenn ich ehrlich bin, dass wir im Draft einen vernünftigen Center holen. Gerne auch dann jemanden aus Wisconsin. Einfach um diese meiner Meinung nach neuralgische Position innerhalb der O-Line auch vernünftig besetzt zu kriegen. Außerdem haben wir zum Beispiel mit Evan Böhm ja noch jemanden in der Hinterhand, der tatsächlich auch Center spielen könnte. Und ja, so leid es mir für Kilgore tut, gute Reise.
Zum Thema Böhm, also zumindest offiziell ist er noch, glaube ich, beim Team. Ich meine, gelesen haben, deswegen waven.
Ich weiß nicht, haben wir auch getan.
Haben wir schon getan? Okay.
Ja, genau. Vielleicht holen wir nochmal zurück die Position variabler Guard Center. Vielleicht tut sich da noch was.
Okay, aber jetzt, Tobi, deine Meinung zu dem Thema rund um Daniel Kilgore.
Wie Micho das schon sagte, ich hätte ihn vielleicht eventuell als Backup behalten, aber dagegen spricht natürlich ganz klar seine Salary. Also er hätte jetzt in 2020, ich glaube, 3,5 Millionen knapp verdient und das für einen Backup-Center ist wesentlich zu viel. Und deswegen war es zwangsläufig und ich habe insgeheim damit gerechnet, dass diese dass dieser Abschied von Daniel Kilgore passiert. Ob er jetzt in der Liga irgendwo nochmal unterkommt, das weiß ich nicht, ob zu diesem Preis oder ob er irgendwo dann den Backup machen darf. Bei uns war es einfach zwangsläufig, dass es zu Ende geht.
Okay, gut. So, und dann, also ich gehe hier, das sind die News, die ich hier habe, über Sporttrack. Deswegen werden auch die Signings schon angezeigt, die noch nicht getätigt wurden. Aber auf jeden Fall haben wir dann am 14. März die News bekommen, dass Vince Beagle, unser OLB, ein One-Year-Original-Round-Tender bekommen hat, der ihm 2,133 Millionen einbringt. Man hat sich also bis jetzt, Stand 20.03.18:30 Uhr, noch nicht auf einen neuen Vertrag einigen können. Für mich ein bisschen überraschend, dass man das noch nicht geschafft hat. Ich weiß nicht, woran es liegt, muss ich ehrlich sagen. Tobi, was ist da deine Einschätzung? Was sagst du zu dem Tender? Und was glaubst du, wie geht's weiter mit Vince Beagle?
Der Tender war zu erwarten. Es geht letzten Endes wahrscheinlich, so wie bei vielen Leuten, einfach nur ums Geld. Ich meine, Vince Beagle hat seine Fähigkeiten und Qualitäten bei uns letztes Jahr gezeigt. Ich finde es gut, dass wir ihn behalten. Ich würde mir wünschen, dass wir bis Mai, Juni einen vernünftigen Vertrag mit ihm ausgehandelt bekommen, dass er auch noch länger als ein Jahr bei uns bleibt. Aber ansonsten, klar, Tender ist die einfachste Möglichkeit. Und wer ihn dann haben möchte, der muss Kompensation an uns liefern.
Gut, Micho, wie ist deine Einschätzung zur Situation rund um Vince Beagle und möchtest du, dass wir ihn behalten?
Ich hätte gerne gehabt, dass wir ihn behalten. Allerdings versucht man ihn wahrscheinlich jetzt auch nach der Free Agency ordentlich unter Druck zu setzen mit der Konkurrenz, damit er seine Forderungen nach unten schraubt, um noch eine Chance zu haben. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, steht auf einem anderen Blatt. Aber ich glaube, er wird es nicht so einfach haben, wie man ursprünglich gedacht hat.
Das denke ich, war also für mich zumindest zu erwarten, weil er kommt halt aus Wisconsin, ein cooler Typ. Linebacker Wisconsin ist ja sowieso immer eine gute Geschichte. Aber ja, er hat auch gezeigt, dass er es kann, aber es war klar, dass wir danach justieren werden. Deswegen muss man einfach mal gucken, was am Ende dabei rumkommt. Ich hoffe natürlich, dass er noch irgendwie 2-3 Jahre erstmal unterschreibt und dann kann man immer noch gucken. Aber wenn es am Ende nicht reicht und er getradet wird, dann ist das für uns auch nicht schlecht, würde ich behaupten.
Gut. Was würden wir denn für ihn bekommen, mal kurz als Frage? Also ich glaube, wir werden ihn eher waven, als dass wir für ihn noch was in einem Trade bekommen.
Der hat einen Tender, das heißt, wir bekommen einen Viertrunden-Pick.
Ja, stimmt.
Genau. Wenn er haben möchte.
Wenn wir ihn nicht irgendwann doch einfach loswerden.
Werden wir nicht machen.
Nee, dafür hat er zu viel gezeigt.
Deswegen ich wollte gerade sagen, also was ist die Alternative? Die Alternative ist, dass er bei uns für 2,133 Millionen ein Jahr unter Vertrag ist, nächstes Jahr Free Agent wird und dann kann er da cashen. Sollten wir in der nächsten Free Agency nicht so groß cashen, je nachdem, was passiert oder welche Free Agents wir gehen lassen, könnte es nachher noch einen Comp-Pick bekommen, geben, wobei ich da nicht dran glaube. Ja, aber das ist die Rechnung, die da, denke ich, auch hintersteht.
Ja, also mit den Compensatory Picks, die ja für dieses Jahr schon feststehen, das hatten wir, glaube ich, im letzten Dolphins Drive auch schon angesprochen, dass wir da einen Viertrunden-Pick für Jawan James und einen Siebenrunden-Pick für Brandon Bolden bekommen. Wenn nicht, habe ich das hiermit getan. Aber für nächstes Jahr, nein. Also wir haben ja so groß zugeschlagen, da gibt es an Kompensationen, glaube ich, nicht so viel.
Wir hatten ja auch keinen Spieler, der uns wirklich verlassen hat. Also freiwillig verlassen. Also der Free Agent wurde, der Dick Cashen hätte können.
Genau, und der dann woanders unterschreiben hätte können. Also
deswegen.
Habe ich nicht mitgerechnet, wird nicht passieren.
So, ich guck mal die Liste hier so durch. Wollen wir erst über die Entlassungen sprechen und dann über die dicken Signings?
Du hast noch so ein, zwei Namen vergessen, weil du es weil du es ja jetzt vom Datum her aufgezogen hast. Zum Beispiel, Matt Hack, unser Panther, den haben wir auch geresigned für ein Jahr. Und ich glaube.
Ja, der wäre noch in der Liste gewesen. Der steht hier. Deswegen frage ich gerade, springe ich ein bisschen. Gut, Tobi, danke. Matt Hack, auch Original Round Tender, ein Jahr, 2,133 Millionen. Was, Meinung dazu? 2,13 Millionen für einen Panther in Ordnung oder nicht in Ordnung?
Also ich habe jetzt schon gehört, wie Leute behauptet haben, es wäre der beste Panther in der NFL. Ich sehe das ein bisschen anders. Er ist vor allen Dingen eins inkonstant.
Vielleicht war er einfach oft erschöpft.
Panther brauchen auch Liebe. Panther brauchen auch, wie heißt es?
Geld.
Brauchen auch Geld zum Leben.
bin ich der Meinung, dass man irgendwann. Da kommt der Beamte raus, der hat den Bezug zum Geld verloren.
Ja, genau. Ja, ist ja quasi knapp über Hassniveau, oder wie war das? Nein. Ganz knapp. Trotzdem ist die Frage, wie schnell kann man ihn wieder loswerden, wenn man doch noch plant, Konkurrenz ins Team, ins Camp zum Beispiel zu bringen oder sowas. Was ich für eine gute Idee halten würde.
Dadurch, dass er nur ein Jahr hat, hat er kein Dead Cap und wenn es einen besseren für weniger Geld gibt, ist er innerhalb von 2 Tagen weg.
Boah, das übertrieben gesagt. Gut, du kennst die Vertragskonditionen besser oder sowas, wenn du sagst, er hat kein Dead Cap oder sowas dabei.
Dann ist ja ein One-Year-Contract. Ne?
Ist also, nichts garantiert?
Das ist ein Tender.
Ja, genau.
Okay. Ja gut, dann ja, okay, kann man machen. Tut nicht weh.
Ja. Und sollen wir den letzten auch noch machen? Das war, glaube ich, gestern oder vorgestern erst.
Adrian Colbert,
ja, genau.
Gut, Adrian Colbert haben wir unseren Free Safety für ein weiteres 775 Millionen unter Vertrag genommen. Ja, ich denke, ist ein Signing, um die Kaderfülle einfach beizubehalten und für Special Team wahrscheinlich. Ist nicht die schlechteste Wahl. Tobi, was möchtest du dazu sagen?
Ja, genau. Also er hat ja im letzten Jahr gezeigt, was er kann, dass er auf jeden Fall für die Tiefe auf der Position ein guter Mann sein kann. Von daher, ich habe mich erst gewundert, nachdem diese Tender-Geschichten mit Hack und Beagle kamen, dass sie es bei Colbert nicht auch gemacht haben. Jetzt haben sie sich mit ihm so geeinigt. Gut, bin ich mit einverstanden.
Micho?
Ja, ich habe nicht ganz genau gehört, wie viel bezahlt wurde. Das kannst du das nochmal sagen?
1,775 Millionen.
So, und bei der 1 vom Komma ist schon klar, machst du nicht viel falsch mit.
Na so gut, es hätten auch 100 für 5 sein können, ne?
Ja.
Entschuldigung.
Hätten auch.
Aber,
also ein Clinton Dix hätte vier im Jahr gekostet, anstatt 1, noch irgendwas. Also von daher.
Ja.
Das ist korrekt.
Das ist richtig.
Auf jeden Fall. Wollen wir dann einfach zu den Spielern kommen, die erstmal nicht mehr Teil der Miami Dolphins sein werden nächste Saison? Ich denke, das ist einfacher, als jetzt ins dicke Business einzusteigen und nachher nochmal zu sagen, übrigens, da sind noch ein paar entlassen worden. Ich denke, das ist jetzt nicht so das große Thema. Fangen wir an. Mike Carl, Inside Linebacker, released by Miami Dolphins, 18. März. Micho.
Ja, war ich nenne es immer so schön Roster-Borderliner, von daher war zu erwarten, oder?
Ja. Boah. Also es sind eigentlich alles, also ich gehe die Namen einfach mal durch. Denn,
ja, bei Mike Carl vielleicht noch ein Satz. Der ist durch die sportmedizinische Untersuchung durchgefallen.
Also der Typ.
Er hat ein Physical gehabt bei den Miami Dolphins. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall ist er da durchgefallen und dann hat Miami ihn entlassen. Also man hätte ihn vielleicht durchaus noch für ein Jahr wieder fürs Veterans Minimum behalten, aber es scheint wohl körperlich bei ihm nicht mehr zu gehen.
Kann er sich ja mit Joe Flacco zusammentun.
Zum Beispiel.
Weitere Namen, die nicht mehr Teil der Miami Dolphins sein werden. Unser Center Evan Brown, Rashard Cozy, Cornerback, Chidi Okeke, Tackle und Todd Raming, Wide Receiver. War er wirklich Wide Receiver?
Wenn es von der Liste her, ja. Hat er nicht gespielt.
Ach so. Weil ich meine, wir haben doch noch einen Raming gehabt, der Linebacker war, aber gut. Jetzt bin ich gerade einfach nur ein bisschen irritiert, weil ich dachte, es wäre der Linebacker gewesen. Aber gut, was sagt ihr zu den Leuten, die da entlassen wurden? Trifft uns das jetzt sehr hart oder werden wir das überleben? Ja, Tobi.
Du kannst die Liste ja mit unseren Free Agents, die wir nicht weiter gesigned haben, weitergehen und wirklich treffen. Werden uns da kaum Namen. Auch dass Aqib Talib jetzt nicht mehr Teil der Miami Dolphins ist, ist jetzt nicht ganz unerwartet. Und das waren Spieler, die das Roster aufgefüllt haben. Wir haben relativ viele neue geholt, holen im Draft noch wahrscheinlich so um die 10 dazu. Da ist dann einfach kein Platz mehr.
Um die 10?
Ja, also ich gehe nicht davon aus, dass wir alle 14 Picks vielleicht im Draft einsetzen werden. Aber
du musst ja doch mit den undrafted Free Agents rechnen.
Ja, ne? Da aber werden ja sicherlich auch noch ein paar andere gehen. Ne? Ja. Aber es trifft uns nicht so. Da sind andere Namen, wo ich zumindest einmal die Stirnfalte gezogen habe.
Oh. Oh. Wenn der Tobi die Stirnfalte zieht.
Ey, wenn der Tobi 2 Wochen vorher sagt, den will ich behalten, dann, naja, und so weiter. Wie wir das vor 14 Tagen schon gesagt haben.
That's life. Ja. So, dann, womit fange ich denn jetzt an? Mit wem fange ich denn jetzt an? Fangen wir doch einfach mal mit Kamu Grugier-Hill an. Outside Linebacker und hat bei den Philadelphia Eagles gespielt, wenn ich richtig informiert bin.
Ja.
Und ist jetzt bei uns. Outside Linebacker. Tobi, was sagst du zu dem Deal? 1 Jahr, 3 Millionen. Guter Deal, schlechter Deal. Warum überhaupt?
Warum überhaupt? Er soll einen Spieler wie zum Beispiel Walt Akins ersetzen im Special Teams. Er war Special Teams Kapitän in Philly, hat natürlich, wie so viele, die wir gleich besprechen, auch eine Vergangenheit in New England. Das heißt, unser Coach Brian Flores hat ihn, wenn er ihn nicht sogar selber gescoutet hat, zumindest erlebt, weiß, was er kann. Er soll wohl relativ schnell sein, ein relativ smarter Spieler, sehr athletisch und halt ein Monster im Special Team mit der Option, in die Linebacker-Rotation mit reinzurutschen. Also das hat er in Philly gemacht und das soll er bei uns wohl auch machen.
Okay, Micho.
Ja, es ist halt so, man nimmt halt die Spieler, die man schon kennt. Man vertraut nicht unbedingt den Spielern, die man vorher da hatte, beziehungsweise die jemand anderen hört, die jemand anders geholt hat. In dem Sinne finde ich das jetzt kein dramatisches Signing, weder in die eine Richtung noch in die andere Richtung. Wie gesagt, vor allen Dingen Special-Teamer, von daher wird er dem eigentlichen Team selber nicht so wahnsinnig viel tun. Hoffen wir, dass er dieselbe Qualität dort hineinbringen wird, die Walt Akins hatte. Dann hat es sich schon gelohnt.
Ich denke, also ja, ich gehe da mit euch konform. Und was man natürlich sagen muss, 25 Jahre alt und dementsprechend jetzt auch noch nicht der Älteste, sollte von seiner Fitness her zumindest Walt Akins zeigen können, wo der Hase langläuft, beziehungsweise die Rolle einnehmen können. Gut, dann haben wir den ersten relativ schnell abgehakt. Wen nehmen wir dann? Kommen wir doch dann zu Clayton Feigelum. Ich glaube, Feigelum wird da ausgesprochen. Ne? Da gab es ja das nette Bild, Tobi, was du uns zugespielt hattest.
Ich habe nachgeguckt, Feigelum oder so.
Oder weil das D war irgendwie stumm, also irgendwie wie bei Django.
Ja, ich hab mir die aus dem Internet die Lautsprache angeguckt. Also wenn du irgendwie
so weit ist es schon.
Oder so. Ja, so weit ist es schon gekommen, ja. das kam mir so unter. Da musste ich dann an die Aussprache denken. Deswegen sowas in der Richtung.
Ist auf jeden Fall Safety, den wir für 3 Jahre jetzt kamen. Und 3 Jahre 8,55 Millionen. Micho, deine Expertise.
Gut, wir brauchen Safeties, wir brauchen Hilfe im Backfield. Die ist jetzt nicht allzu teuer. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich den Spieler vorher nicht kannte. Scheint eine ganz normale Verpflichtung sein. Meiner Meinung nach nicht unbedingt Starter-Material, aber da kann man sich natürlich auch täuschen. Es ist jetzt kein großer Name, aber er bringt uns definitiv Hilfe im Backfield, die wir brauchen. Von daher kann ich auch an dieser Verpflichtung nichts Schlimmes finden.
Mensch, das, puh. Ich manövriere das Schiff so langsam auf die Unfallstelle zu. Tobi, gut, deine Meinung?
Er ist auch er Special Teams Granate. Also hat in Cincinnati bei den Bengals, die glaube ich letztes Jahr im Special Teams 6. oder 7. waren, war auch da Kapitän. Also auch der hat Leadership, Erfahrung, soll auch ein sehr athletischer Typ sein. Seine Stärken hat er vor allen Dingen im Tackling, was Flores gefallen würde. Seine Work Ethic wurde von allen gelobt und er hat in seiner Karriere insgesamt 36 Special Team Stops gemacht. Also auch da richtig stark.
Immerhin. Gut. Wenn das jetzt so weitergeht, dann haben wir doch irgendwie nur 10 Minuten oder eine halbe Stunde.
Ja, ich glaube, das wird gleich noch richtig übel werden. Dazu sei vielleicht schon mal vorab gesagt, wir haben uns ja schon mal unterhalten. Und da prallen gleich dann durchaus noch unterschiedliche Meinungen aufeinander.
Die auch nicht anders zu erwarten, oder?
Ja.
Das stimmt.
So. Dann habe ich hier auf der Liste.
Machen wir mit Elanton Roberts weiter.
Den habe ich gerade aufgemacht.
Ah, sehr gut.
Tobi, du kannst. Unglaublich, der Junge kann hell sehen.
Als hätten wir es vorher abgesprochen.
Ja. Da habe ich aber noch keine Vertragsdaten dazu. Tobi, du kannst gerne mehr dazu sagen.
Ja, die kamen frisch eben rein von Ian Rappaport. Er vermutet, dass es sich um einen One-Year-Contract handelt und dass Elanton Roberts genau das gleiche bekommt wie Grugier Hill. Und zwar circa 3 Millionen maximal. Sowas um den Dreh.
Okay, Micho,
soll ich noch mehr sagen?
Nee, danke. Also, Tobi, ich habe dich jetzt genug gehört.
Ja.
Nee, du darfst dich gerne auslassen. Dafür bist du hier.
Elanton Roberts wird den meisten der Miami Dolphins was sagen. Der Mann ist nämlich sehr flexibel einsetzbar und war letztes Jahr noch bei New England unter Vertrag. Hat da den Roleplayer gegeben, sowohl im Special Teams als auch bei den Early Down Linebackern. Er kann auch, und das hat er bei New England im letzten Jahr in einem Spiel gemacht, Offense spielen und hat da gegen die Miami Dolphins Fullback gespielt und einen Touchdown erzielt. Was vielleicht erinnert sich der ein oder andere dran, das war der das Ganze so dermaßen übertrieben abgefeiert hat, dass einem schlecht geworden ist. Auch bei dem Teamkapitän, also einer derer in New England gewesen, soll auch im Lockerroom einer derjenigen sein, der da sowohl positive Stimmung verbreitet, als auch da das Wort erhebt. Flores kennt ihn, Flores weiß, wie er ihn einsetzen kann. Er ist erst 25, von daher mal gucken, ob er für mehr taugt als für die Tiefe.
Micho, du darfst dich gerne zu Elanton Roberts auch äußern.
Ja, was soll ich sagen? Weiterer Spieler für die Miami Patriots.
Ja.
Ich verstehe die Verpflichtung allmählich. Also da irgendwann hört es, sag ich mal, auf. Elanton Roberts ist ein Spieler, der voraussichtlich aufgrund seiner Connection zu Brian Flores eingeplant ist im Roster und auch zu spielen. Er ist einer, der auf jeden Fall unseren jungen Linebackern im Weg stehen wird. Er bringt jetzt nicht unbedingt die Qualität mit, die ich von einem absoluten Starter, für den man unbedingt in der Free Agency zugreifen muss, die Qualität, die ich unbedingt erwarten würde. Aber ich habe das Gefühl, es geht darum, einfach Spieler zu holen, die Flores aus einem bestimmten System, aus seiner Zeit bei New England halt eben noch kennt. Und da eben drüber zu bügeln und im Prinzip das 1:1 zu versuchen zu übertragen. Da bin ich kein Fan von. Das wird man gleich vielleicht auch noch bei anderen Verpflichtungen sehen. Letzten Endes, wenn es eine Verpflichtung für die Tiefe ist, wäre es noch okay. Wobei ich mich wirklich frage, warum wir uns jetzt auf zum Teil abgelegte Spieler aus den Ligen verlassen wollen. Die deutschen Medien feiern das zum Teil schon, weil sie sagen, jetzt ist der Konkurrent für den deutschen Jakob Johnson weg.
Das ja, aber, Micho, da möchte ich dich jetzt noch fragen, welchen jungen Spielern wird Landon Roberts den Platz wegnehmen?
Also ich gehe davon aus, dass er tatsächlich auf Linebacker viel spielen wird. Denn das ist seine Stammposition. Und dann steht er tatsächlich Spielern wie McMillan, wie Andrew Finjinkel, steht er im Weg, genauso wie Kyle Van Noy das tun wird, um den Namen jetzt schon mal zu nennen, weil das ist genau, die rutschen da quasi ins dritte Glied in der Rotation. Und das ist nicht das, was ich eigentlich erwartet hätte, was wir brauchen. Und ich glaube tatsächlich, dass es für Snaps, um diese Spieler gehen wird. Und ich glaube, dass deswegen auch ein Vince Beagle, obwohl er
es gezeigt hat. Der ist aber älter.
Ja, richtig. Gebe ich dir recht.
Ich verstehe deine Argumentation. Aber im Grunde ist er nur ein weiter Rotational-Spieler, der vielleicht oder vermutlich Van Ginkel ein paar Snaps streitig machen wird, vielleicht auch McMill.
Also was ich so gehört habe, ist, er soll da kein Rotation-Player werden, sondern soll sogar, das sind, muss man natürlich dazu sagen, Gerüchte, das ist alles, über was wir hier reden, Gerüchte, Bauchgefühle, manchmal aus Interviews oder irgendwas, was wir abgeleitet haben, was wir interpretieren, aber er ist tatsächlich nicht als Rotational-Player, sondern eher als Starter vorgesehen. Das ist das, was ich so mitbekommen und rausgelesen habe.
Ja gut, ich meine, Starter ist immer relativ bei manchen Positionen. Und da gehört für mich der Linebacker auch dazu. Also, weil er ist kein Three-Down-Linebacker. Deswegen sehe ich das so ein bisschen anders. Aber gut, also ich verstehe die Argumentation. Die ist, denke ich, auch zulässig. Ich sehe es aber nicht ganz so dramatisch.
Sehe ich auch nicht so dramatisch, weil wenn man sich die Abgangsseite anguckt, wir haben halt mit Mike Hull, Chase Allen und Dion Lacy halt auch drei Linebacker abgegeben. Deswegen brauchen wir halt auch dann neue. Und wir haben jetzt drei neue Linebacker geholt. Also so dramatisch sehe ich es nicht. Ich sehe es auch nicht, dass er Konkurrenz zu McMillan sein wird, sondern eher als Ergänzung, dass McMillan 65% der Snaps spielt und Roberts 35% oder so. Sowas um den Dreh.
Schauen wir einfach mal. Wir werden es am Ende sehen, aber es ist auf jeden Fall ein Einwand oder eine Sache, die man beobachten muss in der neuen Saison auf jeden Fall. Gut, und da Micho ihn schon genannt hat, nee, machen wir nicht. Wir gehen erst auf Center. Ted Karras haben wir geholt. Bleiben wir bei New England. Scheint ja ein Thema zu sein. Ted Karras, ein Jahr, 4 Millionen, kein Dead Cap. Ja, 27, also nicht mehr ganz 32, also durchaus ein bisschen jünger. Hat letzte Saison als Starting Center gespielt und wollte jetzt kein Backup Center mehr sein. Die Rolle hätte er wieder eingenommen bei den Patriots, deswegen hat er bei uns für 4 Millionen unterschrieben. Micho, du darfst dich dann gleich, da wir wieder über einen Patriots-Spieler reden.
Also, dass ich da, ich meine, das wurde Adam Gase zum Beispiel immer vorgeworfen, dass er Spieler von den Bears geholt hat. Jetzt macht Brian Flores dasselbe und er wird dafür, weiß Gott, wie hoch gelobt. Das ist so eine Geschichte, wo ich sage, von wegen, da ist man als Fan doch sehr ambivalent. Grundsätzlich weiß, glaube ich, jeder, dass ich kein Fan von New England bin.
Die Argumentation ist aber auch nicht zulässig.
Wie auch immer. jeder weiß, dass ich kein großer Fan von den New England Patriots bin.
warte mal, okay, weil Tobi und ich die großen Fans der Patriots sind?
Oh nein, ja, natürlich.
Soweit habe ich ja noch rein.
Das kommt ja gleich erst noch.
Genau, das kommt gleich erst noch, der Vorwurf. Nein, Ted Karras ist jünger als Kilgore. Das in jedem Falle. Er bewegt sich ungefähr auf demselben Niveau, statmäßig, ja, wie Kilgore. Es ist salary-mäßig ungefähr dasselbe. Das heißt, wir haben im Prinzip uns einen jüngeren Kilgore für ein Jahr geholt. Gut, es muss jemand hin. Ich erwarte immer noch, dass wir einen vernünftigen Center dann im Draft holen. Das ist das eine. Was bei Karras ganz interessant ist, ist, was durch die Medien ging, dass er angeblich ein besseres Angebot von New England abgelehnt hat. Das wurde groß gefeiert als, boah, der Wind hat sich gedreht, die Leute kommen jetzt extra nach Miami und wollen nicht mehr da bleiben. Naja, Tatsache ist, was New England gemacht hat, ist, New England hat ihm eigentlich sogar einen besser dotierten Vertrag angeboten, wenn er denn gespielt hätte. Also er hätte in New England mehr verdienen können, wenn er dort regelmäßiger Starter gewesen wäre, durch die Incentives. Miami hat ein höheres garantiertes Gehalt geboten. Und da, finde ich, muss man immer die Kirche im Dorf lassen und sagen ganz vorsichtig, ob der Spieler sich jetzt tatsächlich für Brian Flores und Miami entschieden hat. Oder ob der Spieler sich einfach für die höhere Garantie entschieden hat, weil er nicht unbedingt glaubte, er hat zwar letzte Saison 15 Spiele gestartet, aber weil er nicht unbedingt glaubte, dass das so weitergeht. Wir reden uns die Welt immer gerne, wir biegen uns das immer gerne so zurecht, dass wir stolz auf unsere Verpflichtungen sein können. Und da war nicht vor. Also ich finde die Verpflichtung jetzt, ich will die Verpflichtung nicht verteufeln, um Gottes Willen. Ich will sie aber eben auch nicht in den Himmel loben, aus diesen Gründen. Und da bin ich immer vorsichtig und deswegen sage ich schon, wegen jeder weiß, dass ich kein Fan von New England bin und auch nicht von New England Spielern. Und jeder, der hier auch öfters zugehört hat, weiß, dass ich Flores sehr, sehr kritisch sehe, während andere, die hier reden, eigentlich immer alles hochjubeln. Aber ich glaube, wir müssen alle in beiden Richtungen die Kirche da mal im Dorf lassen und müssen sagen, das ist jetzt keine Verpflichtung, die uns im Vergleich zu Kilgore großartig weiterbringt, aber keine, die uns auch keine, die uns schlechter macht.
Tobi.
Ja, das muss ich jetzt erstmal verdauen hier.
Nein. Ich sag ja, wir haben vorhin schon gesagt, von wegen, wir brauchen uns nicht vorbereiten, wir können uns auch so die Köpfe einschlagen.
Ja, das passt schon. Nein, aber das ist ja so. Und wie du schon sagst, er steht einem Center, wenn wir ihn den draften, wenn er besser ist, nicht im Weg. Er hat noch ein gewisses Upside. Er kann auch gut Right Guard spielen. Das hat er in den letzten Jahren häufiger gemacht. Also wir gewinnen nichts, wir verlieren nichts. Wir tauschen einfach nur aus und holen uns im schlimmsten Fall einen jüngeren Kilgore.
Ja, also ich sehe das auch so, dass wir definitiv noch Bedarf haben und vermutlich Ende Runde 1 beziehungsweise Anfang Runde 2 oder vielleicht traden wir nochmal hoch, uns ein Center holen werden. Also kann ich mir vorstellen. Ich glaube nicht, dass man auf das nächste Jahr wartet mit einem Center. Könnte passieren, glaube ich aber nicht. Und dementsprechend ist das eine in Ordnung Signing, wo ich ein IO dran machen würde. Warum ich vorhin sagte mich so, dass ich das die Argumentation nicht zulässig finde mit Patriots und Bears. Du hast recht, dass viele das bei Gase kritischer gesehen haben, als sie es jetzt bei Flores tun. Ich denke, das rührt aber auch daher, und du wirst das Argument auf deiner Seite haben, ich nehme dir gleich den Wind im Segel, dass Spieler, die von New England weggegangen sind, nie diesen Erfolg hatten, den sie bei New England haben. Das ist ja dieses Stigma, was ehemaligen Spielern von New England anhängt. Nichtsdestotrotz hatte New England natürlich mehr Erfolg als die Bears. Und dementsprechend finde ich, das ist immer so ein schwieriger Vergleich. Aber man sollte natürlich grundsätzlich ein bisschen aufpassen. Wobei ich glaube, dass Brian Flores nicht der Typ Coach ist, der sagt, ich hol dich, weil du hast schon mal mit mir zusammengearbeitet, sondern ich hol dich, weil ich habe schon mit dir zusammengearbeitet und ich weiß, was ich an dir habe und du stehst mit meinen Werten in einer Linie. Und ich glaube, das ist eher der Fall. Bei Gase habe ich, das ist das, was ich bei Flores so schätze. Ich könnte sagen, wofür Flores steht. Das ist einfach ein hartes Training, klare Arbeitseinstellung und das sind so, da kommt der Typ her. Während ich bei Gaze das nie so definieren konnte. Von meinem Standpunkt aus. Nur um das gerade zu erklären, warum ich da gesagt habe, dass ich das nicht so zulässig finde.
Wenn ich da kurz drauf reingehen darf, hast du vollkommen recht. Also es ist so, die Spieler von New England war erfolgreicher und dementsprechend holt man sich erfolgreichere Spieler. Das ist gar keine Frage. Und ich finde dieses Stigma, dass New England-Spieler nie irgendwo was werden, finde ich halt auch immer Schwachsinn. Mhm. Das stimmt so nämlich auch nicht. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Es ist eher so, dass die Coaches in den seltensten Fällen irgendwas werden. Das muss man mal sagen. Aber auch das ist, jede Serie bricht mal. Ne, ganz klar. Von daher, es war auch nicht so gemeint mit von wegen, das ist jetzt genau dasselbe wie bei Gaze oder sowas. Aber es ist halt schon so, dass man als Coach, und das ist auffällig, und das ist nicht nur bei Brian Flores oder bei Adam Gaze auffällig, das ist auch bei einem Matt Patricia auffällig, und das ist auch, wenn man mal durch die anderen Franchises durchguckt, auffällig, dass die meisten Leute immer wieder auf die Spieler zurückgreifen, mit denen sie schon mal zusammengearbeitet haben, aus welchem Grund auch immer, einfach weil sie da wahrscheinlich sagen, hundertprozentig sagen, ich weiß, da weiß ich einfach, was ich habe, da weiß ich einfach, was ich kriege. Und ich finde, dieser Kreislauf gehört irgendwann auch mal durchbrochen, gerade dann, wenn man in einem Rebuild ist. Und ich finde das gerade in so einem Rebuild, in dem wir uns befinden, halt keine vernünftige Strategie. Gut, ich habe mich das sagen. Wenn ich immer wüsste, was das Richtige wäre, dann wäre ich schon mehrfach den Super Bowl gewonnen, und zwar mit verschiedenen Franchises. Aber das ist einfach mein Gefühl, was ich dabei sehe, dass ich sage, von wegen, das ist in meinen Augen nicht der richtige Weg. Das ist der Punkt. Der mich da einfach so sauer macht. Und dann sehe ich auf der anderen Seite wieder, dass Adam Gaze, der es dasselbe gemacht hat, rein theoretisch, und da geht es jetzt gar nicht darum, von wo die Spieler kommen oder sowas, sondern der grundsätzlich auch Spieler geholt hat, einfach die er kennt, denen er vertraut. Da wurde dann gesagt, von wegen, er vertraut unseren eigenen Spielern nicht, er holt nur irgendwie altes, abgelegtes Zeug wahrscheinlich, weil er keine Widerrede duldet und so weiter und so fort. Und da finde ich, da müssen wir uns als Fans mal ein bisschen selbst hinterfragen.
Wobei ich glaube, da ist auch noch eine andere Situation gewesen unter Gaze, weil wir da mit Mike Tannenbaum einfach noch einen anderen Manager dahinter stehen hatten. Ich glaube, das hat auch eine gewisse Rolle gespielt, um es mal so zu sagen, glaube ich zumindest. Kann sein, dass ich mich irre, aber
mit Sicherheit.
Also ich bin einfach froh, dass die Mike Tannenbaum-Zeiten vorbei sind.
Ich glaube, das sind wir alle. Um das mal so zu sagen, ich glaube, das sind wir alle.
Gut, so, wen nehme ich denn dann als nächstes? Emmanuel Okbar, Defensive End, hat bei den Browns vorher gespielt, wurde in Runde 2 gedraftet, 2016. Defensive End soll uns auf jeden Fall auf einer unserer schmerzhaftesten Positionen verstärken. Hat für 2 Jahre 15 Millionen 15 Millionen unterschrieben, ist nichts anderes als ein One-Year-Prove-It-Deal, weil das zweite Jahr ist ohne Dead Cap, das heißt, es ist genau der gleiche Vertrag, den Devonta Parker letztes Jahr unterschrieben hat. Oder, Tobi?
Ja, so kann man das ausdrücken, ja. Er kam übrigens von Kansas City mit einem Ring. Da ist er letztes Jahr hingetradet worden von den Browns.
Entschuldige. Da war ich dann. Gut, aber wie siehst du den Vertrag, beziehungsweise wie siehst du die Verpflichtung?
Das ist eine typische Flores-Verpflichtung, möchte ich sie mal nennen. Er hat in Ansätzen gezeigt, was er kann, aber nicht das, was man nachdem er gedraftet wurde, von ihm erwartet hat. Er hat eine gewisse Größe und Länge, er ist relativ schnell, athletisch. Also ich glaube, er läuft die 40 Yards, ist er damals in 4,5 oder so gelaufen. Er ist, was er auf jeden Fall ist, ein sehr guter Run-Stopper. Er hat lange Arme, kann also auch den einen oder anderen Pass mal an- oder abfangen. Und ist eine Tackling-Maschine und verpasst halt kaum Tackles. was Flores so gerne mag. Er kann sowohl Defensive End als auch Defensive Tackle spielen, in Notfällen auch Outer Linebacker. Er ist erst 26 und er hat gezeigt, dass er auch im Pass Rush mit 5,5 Sacks in 10 Spielen durchaus zu gebrauchen ist. Was man jetzt von ihm erwarten kann und erwarten muss, ist jetzt die Frage. Er hat halt immer so ein paar Injury-Issues, aber wenn er seinem Spitznamen The Nigerian Nightmare alle Ehre macht, dann haben wir da schon einen guten Griff gemacht. Und ansonsten ist, wie du sagst, wir testen ihn ein Jahr und dann gucken wir mal.
Gut, das ist der Nigerian Nightmare, auch geil. Micho, was sagst du zur Verpflichtung von Emmanuel Ogbar?
Super. Ganz ehrlich, bin ich hochglücklich mit, bin ich extrem zufrieden mit. Gerade für auch für das Geld. Ein Spieler mit absolutem Potenzial, selbst wenn er nie seiner Draftposition gerecht werden würde, hat man damit kaum Fehler gemacht. Und es ist genau das Regal, wo sich meiner Meinung nach die Dolphins in dieser Offseason hätten bedienen sollen. Und zwar mehrfach. Das sind diese jungen Spieler, die bisher noch nicht ihr Potenzial ausgeschöpft haben, die einen Prove-It-Deal bekommen können, die zeigen können, dass sie wollen, dass sie können, wo Flores zeigen kann, dass er Spieler entwickeln kann, dass er sie auch richtig einsetzen kann. Quasi das, was Charles Harris bei uns, dem täte es vielleicht auch gut, wenn er mal zu einem anderen Team kommen würde, muss man ja mal ganz klar sagen. Mit diesen Spielern ist zumindest ein Jahr probieren, so wie es Taco Charlton letztes Jahr war, so wie wir noch andere Verpflichtungen gemacht haben, das finde ich ganz hervorragend. Und was ich vor allen Dingen finde bei Emmanuel Ogbar, es passt der Preis. Und mit der Verpflichtung haben wir nichts falsch gemacht. Im Gegenteil, mit der Verpflichtung haben wir eigentlich alles richtig gemacht und können in unserem Rebuild mit so einem Spieler, das wäre genau der richtige Weg, um zu gucken von wegen, hey, wir gehen jetzt außerhalb des Drafts noch und gucken, wie wir da noch mit erfahrenen Leuten verstärken, das Potenzial weiter rauskitzeln. Also das ist, glaube ich, das ist meiner Meinung nach das beste Signing in der kompletten Free Agency von uns bisher.
Wow.
Gut, wo du gerade Charles Harris angesprochen hast, das ist für den natürlich dann in doppeltem Sinne auch ein deutliches Zeichen.
Ja, also egal, ob man den Spieler mag oder nicht, und ich glaube, jemand, der uns schon mal gehört hat, weiß, dass ich ihn nicht mag.
Minimal. Zweimal hast du das erwähnt.
Wenn nicht, ist es jetzt für alle Leute eine Überraschung. Nein, ich mag Charles Harris nicht, aber trotz allem hat der Kerl ja nun mal Potenzial. Das wird er in Miami niemals erreichen. Das wird er wahrscheinlich auch niemals irgendwo anders in dem Stil erreichen. Aber woanders kann er vielleicht besser werden. Aber er muss eigentlich weg von uns. Auch im Sinne des Spielers, nicht nur in unserem Sinne.
Ne? Ja, sonst hat er ganz schön in den Sack gegriffen. Aber weswegen du Charles Harris auch angesprochen hast, Emmanuel Ogbar hat in seiner bisherigen Karriere immer die 90 getragen. Das heißt, schon allein da kommt Charles Harris vor Probleme, weil der bislang die 90
hatte. Starten wir jetzt eine Twitter-Aktion, Hashtag Free Harris.
Mehr Liebe für Harris.
Oh. Gut, also ich halte es auch für ein gutes Signing, weil gerade One-Year-Prove-It-Deal, allgemein stimme ich mich noch nicht überein, aber mit seiner Aussage, aber da kommen wir ja, da kommen wir noch zu, da freue ich mich drauf. So, die Kreise werden kleiner um die Spieler, die wir noch haben. Und als nächstes picke ich mir vielleicht auch noch einen nicht ganz so kritischen Spieler heraus. Und zwar mussten wir was tun, haben wir was getan auf Running Back und haben uns dort bei den Eagles bedient. Jordan Howard, Running Back, 25 Jahre, 2 Jahre gesigned für ungefähr 10 Millionen, 5 Millionen im Schnitt. Micho, du darfst dann einfach gleich wieder. Was sagst du zu Jordan Howard?
Also ich hatte ihn ja als potenzielle Free-Agency-Verpflichtung auch in unserer Folge genannt. Ja. Jordan Howard ist ein sehr solider Contact-Runner. Das ist eine Sache, die uns bisher fehlt. Er ist ein guter Blocker. Er ist im Passing-Game so gut wie nicht zu gebrauchen. Es gibt Leute, die sagen, von wegen, er hat Hände wie Steine, das sehe ich ein bisschen anders. Er ist größtenteils auch nicht im Passing-Game eingesetzt worden. In dem Sinne, sag ich mal, bräuchte man auf jeden Fall, er ist ein sehr guter Komplementärback. Vor allen Dingen vielleicht in Verbindung mit unserem Fullback kann er vielleicht tatsächlich da endlich unser lahmes Running Game auch ein bisschen auf Vordermann bringen, indem er auch in Short-Yardage-Situationen gut eingesetzt wird, indem er ein konstantes Running Game Threat auch hervorruft. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen im Backfield, und wenn es ein Kalen Ballage ist, der im Passing Game zu gebrauchen ist. Was aber bei Jordan Howard vor allen Dingen ist, ist einfach diese Kombination aus bisherigen Stats, Erfahrung und vor allen Dingen seinen Preis mit 5 Millionen pro Jahr. Das ist so die Kategorie, wo ich sage, das ist für einen Running Back auch okay. Ja, da überzahlt man sich nicht so wie bei einem Todd Gurley. Ich weiß nicht, die Rams, wie viel Deadcaps sie jetzt haben schlucken müssen, aber es war einiges. Die meisten großen, ja, teuren Running Back-Verträge fliegen den Leuten halt um die Ohren. Ja, guck dir David Johnson in Arizona an. Den wir alle mit Sicherheit damals, wie hieß es noch, was habe ich noch gesehen, von wegen, toll, alle, die damals im Fantasy-Draft an den Pick Number One hatten, haben sich David Johnson geholt, dann holt er sich den Kreuzbandriss. Danach ist er nie wieder derselbe. Und das passiert eigentlich fast allen Running Backs. Meistens spätestens nach dem ersten großen Vertrag. Und da ist ein Jordan Howard noch genau in der richtigen Range, um uns auch weiterzubringen, ohne zu viel Ressourcen zu fressen. Und gleichzeitig eventuell auch einem potenziellen irgendwann 5-Runden-Pick oder sowas, den wir noch dazu holen oder was beibringen können.
Gut. Eine kurze Frage. Du hast gerade das Wort Komplementär-Back genannt. Magst du kurz erklären, worum es sich dabei handelt?
Ja gut, also es gibt natürlich die einen Leute, die einen klassischen Running Back, der alles macht. Das ist zum Beispiel Ezekiel Elliott, ein Saquon Barkley, ein Christian McCaffrey, ein Dalvin Cook, die also wirklich tatsächlich jeden Ball fangen, teilweise auch 80-90% der Snaps spielen und den kompletten Workload halt eben bei jedem Spielzug machen. Und ein Komplementärback ist eigentlich jemand, der sich die Snaps und vor allen Dingen die Aufgaben teilt. Und Jordan Howard wäre halt derjenige, der sich vor allen Dingen für das Running Game, für das reine Laufen zuständig wäre, während ein anderer Spieler vielleicht in der Beziehung auch noch zusätzlich für als Pass-Catching-Option da wäre, wobei man nie weiß, wer was jetzt wo macht und welche Aufgaben jetzt wer hat. Und dementsprechend dann für ordentliche Mismatches sorgen kann. Das wäre so ein Komplementärback, der das Backfield also ergänzt und nicht alleine schultert.
Okay, cool, danke. Tobi, Jordan Howard, was ist deine Meinung?
Super. Genau das passt genau da rein. Das, was wir gesucht haben, was wir gebraucht haben und was uns nächstes Jahr weiterbringen wird. Die ganzen positiven Eigenschaften hat Micho ja schon erwähnt. Es ist der richtige Spieler im richtigen Alter zum richtigen Preis. Was eventuell sein könnte, ich weiß jetzt nicht, wie es mit seiner Schulter aussieht, wo er letztes Jahr eine Schulterverletzung hatte, aber scheint wohl einigermaßen wieder ausgeheilt zu sein, dass er uns da voll unterstützen kann. Und er ist ein potenzieller 1000-Yards-Runner, von daher perfekt.
Darf ich an der Stelle vielleicht noch mal kurz einhaken, weil ich habe da tatsächlich zwei Dinge vergessen. Und zwar zum einen muss man vielleicht ganz sagen, im Moment aufgrund dieser Covid-19-Krise ist es ja auch so, dass im Moment die Medizinchecks nicht stattfinden können. Dass es so ein paar neutrale Medizinspots gibt, wo die Leute versuchen müssen, irgendwie hinzukommen oder so. Deswegen kann das auch noch eine Weile dauern, bis diese ganzen Verträge wirklich hundertprozentig über die Bühne ist, bis wir da hundertprozentig Bescheid wissen. Das sage ich vor allen Dingen, weil Tobi halt eben die Schulter von Jordan Howard erwähnt. Und das andere ist, als die Verpflichtung von Jordan Howard reinkam, war, Tobi wird es ganz genau wissen, der hat sehr genau, sehr irritiert reagiert, war meine erste Aktion, ach du Scheiße, warum das denn? Und ich habe mich im Nachhinein auch gefragt, warum habe ich denn so reagiert? Klar ist, das eine ist, dass Howard halt eben kein Backfield alleine bestreiten kann. Aber das zweite ist, ein Komplementärback. Es ist leichter, jemanden vom Typ Howard im Draft zu finden in den späten Runden, als einen sehr guten Pass-Catching-Back. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Das heißt, von wegen, mit der Verpflichtung von Howard ist klar, in welche Richtung wir auf jeden Fall dann beim Draft gucken müssen.
Das wollte ich nämlich noch ansprechen. Ja. Weil ich bin nämlich jetzt gespannt, wie unsere Draft-Taktik in Sachen Running Back wirklich aussieht. Also gehen wir mit dieser, ich sag mal in Anführungsstrichen jetzt, neumodischen Geschichte daran, dass wir sagen, okay, ein Running Back lohnt sich frühestens in Runde 3. Oder gehen wir daran und sagen, okay, wir nehmen doch einen Anfang Runde 2. Sei es Dobbins, Taylor oder wer auch immer dann auf dem Board ist. Ja. Ich bin wirklich gespannt. Weil für mich ist beides offen momentan noch.
Es wird auf jeden Fall spannend, ja.
Ja. Gut, so, da haben wir den jetzt auch abgehakt. Dann Ja, kommen wir so langsam eingemachte und ich habe. Bleiben wir noch bei der Defense, nachdem wir Defense, Offense, Defense jetzt gemacht haben. Chuck Lawson, Defensive End von den Buffalo Bills, die Fifth-Year-Option nicht gezogen haben, hat bei uns für 3 Jahre für 30 Millionen Dollar unterschrieben. Eure Meinung, Tobi, du darfst zuerst. Was denkst du zu Shaq Lawson, der als
Shaq Lawson.
2016 als Nummer 19 im Draft zu den Bills gedraftet wurde?
Auch der fällt so in die Kategorie von Emmanuel Ogba. Hat so sein gesamtes Potenzial noch nicht so wirklich in Buffalo, auch weil er halt nicht so viele Snaps spielen durfte, nie so wirklich ausgestöpft. Aber auch er bedient Need. Man merkt, wohin die Reise gehen soll. Also er hat in den Spielen, die er gemacht hat, ich glaube insgesamt 40 Quarterback-Thrashers gehabt, ist sehr flexibel und vor allen Dingen ein sehr guter Run-Stopper. Das heißt, dass wir da auch mit ihm, so wie wir mit Ogba auch einen haben, ein leidiges Thema, die Laufverteidigung abdichten wollen. Er wird als Every-Down-Player charakterisiert und er ist der zweite, den ich auf der Liste hatte, neben Vic Beasley, weil auch er war in Clemson am College und war da in Kontakt mit unserem Defensive Coach und man musste sich halt zwischen den beiden dann entscheiden und er ist noch nicht da angekommen, wo er sein könnte. Wenn er da ankommt, wo er sein kann, ist das eine massive Verstärkung für Miami, weil der Mann hat so viel an Potenzial und hat auch einiges davon schon abgerufen, was bei ihm so ein bisschen das Problem ist oder das, worauf wir setzen, ist, wenn er mehr oder den meisten Anteil an Snaps bekommt, ob dann seine Produktion auch noch weiter nach oben geht. Spitzname übrigens Sack Daddy.
Alter.
Mehr, ja.
Alter.
Aua, ja, genau. Also, naja.
Oh, aber ich muss sagen, das hat man ja auch gleich gesehen, unser Defensive Tackle Christian Wilkins hat sich ziemlich gefreut, als er von dieser Verpflichtung gehört hat. Weil er auch aus Clemson kommt, deswegen.
Naja, klar, sicher. Ne?
Ja, also, aber er hat's ja auch.
Beide haben sich zumindest schon mal gesehen.
Ja.
Gut. Und auch er ist erst 25, also da ist noch. Er steht auf der richtigen Seite der 3 und auch wenn 30 Millionen sich vielleicht ein bisschen viel anhört, aber die Vertragsdetails sind noch nicht bekannt. Wir wissen noch nicht genau, wie so die Struktur aussieht. Das kann man noch nicht sagen. Man könnte auch davon ausgehen, dass es da in die Richtung geht, dass wir den Vertrag massiv frontloaden und dass wir am Ende hin ihn zu relativ moderaten Konditionen wieder loswerden könnten.
Ja, gut.
Wäre jetzt meine Hoffnung.
Ich gehe davon aus, dass es ein 2-Jahres-Vertrag mit drittes Jahr ist quasi Team Option. Das ist das, wovon ich
ausgehe. Ja, genau, richtig. Das ist das, was ich sagen wollte.
Gut, Micho, deine Einschätzung, nachdem du jetzt schon gesagt hast, dass Ogba das beste Signing war, kannst du jetzt nicht mehr besser werden. Was ist deine Meinung zu Shaq Lawson?
Es kann aber annähernd in dieselbe Richtung gehen. Also Shaq Lawson ist genau wieder dieselbe Richtung, in die man sich verstärken sollte. Vor allen Dingen Shaq Lawson hat schon mal ein bisschen mehr gezeigt als Emmanuel Ogba. Ich muss ganz ehrlich sagen, Tobi hat ja noch Vic Beasley in der Hinterhand. Ich würde Shaq Lawson immer Vic Beasley vorziehen. Einfach, weil ich ihn als solider einschätze. Die Verpflichtung ist gut. Die Verpflichtung ist auch noch eine Etage höher, sagt Qualität her, als die von Emmanuel Ogba. Dafür ist sie aber auch noch mal eine Etage höher, was den Preis angeht. Das ist auch mein einziger Kritikpunkt an diesem Preis. Ich finde, er ist ungefähr 2 Millionen pro Jahr zu teuer. Beziehungsweise, er kriegt ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, ungefähr 10 pro Jahr. Für 8 hätte ich die Verpflichtung, da wäre es hart geworden, ob Ogba der Richtige, der Beste ist oder halt eben er. So kommt er bei mir nur weiter nach hinten, zumindest in der Defense, einfach aus dem Grund, weil er die Nummer 2 ist. Weil er so teuer ist. Einfach wegen dem Preis. Ansonsten glaube ich von wegen, dass unser Lärmer Pass Rush letztendlich zumindest die Chance und das Potenzial hat, deutlich produktiver zu werden. Und das hilft halt überall.
Ne? Ja.
Und ist einfach eine gute Verpflichtung. Ja.
Zum Thema Preis. Ich meine, bei ihm und bei dem Spieler, wo ich dann das nächste Mal drauf eingehen, auf den ich als nächstes eingehen werde, da waren Michael und ich ja ungefähr so in der gleichen Stimmung, so 10 Millionen pro Jahr ist schon nicht günstig. Und Sporttrack, die haben immer so eine Market-Value-Analyse. Die ist zwar, finde ich, nicht gut, weil sie sich auf Verträge von vor 2, 3, 4 Jahren bezieht und demnach die Entwicklung des Cap-Spaces total außer Acht lässt. Weil wenn ich einen Vertrag von 2017 mit heute vergleiche, dann muss ich da bei 10 Millionen mal 1 bis 1,5 Millionen abziehen und dann passt das wieder. Aber er wird hier auch bei Sporttrack mit Robert Quinn verglichen. Fand ich ziemlich krass, weil Robert Quinn hat ja 5 Jahre 70 Millionen oder so.
Ja, ich meine, sowas um den Dreh. Ja.
Total verrückt, total crazy, finde ich. Und dementsprechend finde ich den unter dem Aspekt und die ganz dicken Signings, so ein Jadeveon Clowney, der jetzt nicht mehr zu uns kommen wird, vermutlich. Also,
er ist noch nicht weg.
Muss ich nicht auf irgendwelchen Delfinen reiten.
Naja, sag das nicht.
Die werden den Markt, denke ich, nochmal richtig bestimmen. Und wenn wir jetzt halt die Hälfte von einem Clowney ausgeben für Chuck Lawson, dann finde ich das in Ordnung. Muss ich gestehen. Wenn man es so sieht, dann ist 10 Millionen zwar happig, aber wenn man sich die Entwicklung anguckt, auch des Cap Spaces, der wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch weiter steigen wird, dann.
Da bin ich mir nicht so sicher im Moment in der jetzigen Situation.
Ja, gut, in der jetzigen Situation, das ist
doch. Im Normalfall wäre er gestiegen, ja, aber im Moment, ich wäre echt mit solchen Aussagen im Moment sehr, sehr vorsichtig.
Ja, gut, aber wir stehen ja
sowieso. Er wird auf jeden Fall steigen, weil selbst wenn die nächste Saison aussetzen würde, der Hunger der Leute auf Football wird ja dann nicht kleiner, sondern eher noch größer. Und ich denke, dass das vielleicht für die Fernsehverträge noch mal eine andere Rolle spielen könnte. Was das Ganze mit der Wirtschaft macht und wie das aussieht, diese Folgen, die kann man ja realistisch jetzt noch gar nicht einschätzen. Und das sollte man auch tunlichst lassen.
Naja, also was heißt realistisch? Muss ich jetzt einfach mal auf eingreifen. Wir wissen natürlich nicht, was ganz genau passieren wird. Natürlich nicht. Aber was wir wissen ist, je länger es andauert, desto mehr Folgen hat es erstmal für kleine und später auch für größere Betriebe und Unternehmen. Und dementsprechend steuern wir auf eine Rezension zu. Und das hat, glaube ich, das CBA in der Art und Weise noch nicht erlebt. Und dementsprechend, beziehungsweise die Capspace-Geschichte. Und da kann es tatsächlich passieren, dass das Capspace halt eben nicht und vor allem nicht mehr in dem Maße steigt. Das ist natürlich alles Kaffeesatzleserei, keine Frage. Aber ich halte es halt eben nicht für ausgemacht und nicht für etwas, mit dem man schon kalkulieren kann, zu sagen, ja, aber das Capspace steigt die nächsten Jahre. Das sehe ich halt eben nicht so und nicht als ausgemacht an. Deswegen bin ich da auch bei den Bewertungen von Verträgen sehr vorsichtig jetzt.
Okay, ja, gut, verstehe ich, aber. Ich verstehe die Sorgen und auch die Argumente sind ja nicht von der Hand zu weisen, definitiv nicht. Ich glaube aber, dass wir da jetzt, man muss abwarten, wir haben noch ein paar Monate. Und ich meine, selbst in den USA wird es ja langsam Zeit, dass die Leute sich vernünftig verhalten. Der Spring Break wurde ja gerade abgesagt, von daher. Gut, aber das soll nicht Thema sein. Wunderbar. Gut, Chuck Lawson haben wir damit abgeschlossen. Oder möchte noch irgendwer was zu Chuck Lawson sagen?
Anscheinend nicht.
Ah, okay. Nö. Gut. Eric Flowers, würde ich dann sagen, wurde 2015 an 9. Stelle als Tackle gedraftet von den Giants, wenn ich richtig informiert bin. War totaler Reinfall auf Tackle. Muss man gestehen, war irgendwann der schlechteste Tackle der gesamten NFL. Hat letztes Jahr für 3,25 Millionen bei den Redskins gespielt und casht bei uns jetzt 10 Millionen im Jahr für 3 Jahre ab. Auch hier hat er zwar nach 2 Jahren haben wir die Ausstiegsmöglichkeit für 3 Millionen Dead Cap anstatt 10 Millionen Cap Hit. 13 Millionen Cap Hit. Was sind, Micho, was ist deine Einschätzung?
Also erstmal möchte ich betonen, ich hatte den richtigen Spieler, aber auf der falschen Position, denn Eric Flowers ist zwar nominell Tackle, hat aber zuletzt sich stabilisiert auf Guard. Und ich glaube, für diese Position haben wir ihn auch geholt, gerade für die Position, wo Michael Dieter in der letzten Saison versagt hat, da haben wir ihn geholt. Und dort soll er auch spielen. Und ich finde es vernünftig, in unsere O-Line zu investieren. Ja? Deswegen schon mal grundsätzlich, die Position ist okay. Und der Spieler ist genau dasselbe Regal wie Shaq Lawson. Vielleicht noch mal steht er genau zwischen Ogba und Shaq Lawson. Und ist dafür natürlich auch wieder bei dem Preis, meiner Meinung nach, 2 Millionen pro Jahr zu teuer. Aber Tobi hat es bei dem Signing recht schön erwähnt. Er sagte von wegen, naja, das ist der Preis, den Miami im Moment zahlen muss. Einfach, weil jeder weiß, dass Miami Geld hat. Und zum anderen, wenn man sich mal die anderen Verträge teilweise von Guards anguckt, fahren wir damit immer noch relativ günstig. Das ist jetzt keine Premium-Lösung auf Guard, ja. Und ich weiß, dass Tobi einen anderen Spieler wahrscheinlich präferiert hätte oder gern noch dazugenommen hätte. Aber er bringt uns definitiv kräftig weiter. Und auch da muss ich ganz klar sagen, war das eine richtige Verpflichtung, mit der ich einverstanden bin. Und die rangiert bei mir so gleich auf mit der Verpflichtung von Shaq Lawson.
Okay, Tobi.
Was ich bei Eric Flowers besonders gelungen finde, ist die Vertragsgestaltung und die Vertragsstruktur. Das heißt, im ersten Jahr hat er ein Cap-Hit von lediglich 5 Millionen. Im dritten Jahr, wo er ein Cap-Hit von 13 Millionen hätte, kommt Miami für lediglich 3 Millionen Dead Cap und einem Saving von 10 Millionen aus dem Vertrag wieder raus. Und lediglich das zweite Jahr, 2021, ist das, was wirklich reinhaut und wo er einen 12 Millionen Cap-Hit hat. Das ist so ein bisschen das, die Kröte, sage ich mal, die wir schlucken mussten, die 2021er-Saison. Aber ansonsten ist die Vertragsgestaltung halt sehr für Miami zu. Was mich ein bisschen traurig gemacht hat, das hat Micho schon recht, dass umgerechnet ein Graham Glasgow für 11 Millionen im Jahr circa spielt. Den hätte ich gerne gesehen. Aber wenn man sieht, dass New England zum Beispiel, da wo wir uns großartig bedient haben, für Joe Tooney den Tag gezogen hat und der jetzt im nächsten Jahr bei einem Einjahresdeal 14,8 Millionen knapp verdient, dann weiß man, wo die Preise für die Elite-Guards sind und wo sie hingehen. Eric Flowers hat ein Jahr auf Guard vernünftig gespielt. Das Niveau kann er erreichen, aber auch bei ihm, so wie bei den anderen auch, da geht noch was nach oben, notfalls. Und wenn er das in Miami erreicht, dann ist er das Geld auch wert. Und wie gesagt, schlechter konnte unsere O-Line sowieso nicht mehr werden.
Okay, aber jetzt ist sie auch teuer. Neben schlecht.
Naja, also wir haben jetzt.
Ja, also gut,
das war Center für 4 Millionen und.
Ja, ist gut. Ich habe mich vertan.
Es geht
ja.
Noch.
Ja.
Es ginge auch teurer.
Apropos teurer.
Ja, sehr großartige Überleitung.
Wunderbar, weil ich. Jetzt sind wir, glaube ich, bei nur noch 2 Spielern, die wir auf dem Brett haben. Und gehen wir mal zu dem, der nicht ganz so teuer war, aber für mich der teuerste irgendwie war. Und zwar Kyle Van Noy. Inside Linebacker, 28 Jahre, von den New England Patriots gekommen. Und dem haben wir jetzt einen Vierjahresvertrag für 51 Millionen angeboten. Beziehungsweise, das hat er unterschrieben. Dazu muss man jetzt mal sagen, wir haben 2022 durchaus die Möglichkeit, anstatt 15 Millionen Deadcap zu fressen, für 6 Millionen aus dem Vertrag auszusteigen. Das ist, sehe ich gerade die Option. Ja, ich habe geschluckt. Ich dachte, okay, mit Kyle Verneu habe ich gerechnet, dass wir den holen, weil es war relativ offensichtlich. Als ich dann gehört habe, für wie viel wir ihn, gedacht, okay. Wow. Das erinnert mich nicht direkt an alte Tannenbaumzeiten, aber uff, das ist jetzt nicht mehr so günstig, wie ich es erwartet habe. Und bevor Micho da ran darf, lasse ich Tobi den Vortritt.
Was anders ist als die Jahre davor unter Tannenbaum, ist, dass wir mit dem Dead Cap relativ gut hantieren können. Also wir kommen relativ glimpflich wieder raus, wenn er jetzt nicht einschlagen sollte, um es mal so zu sagen. Das heißt, wir sparen in Jahr 2 würden wir 6 Millionen sparen, in Jahr 3 9 und in Jahr 4 11. Natürlich, er ist überteuert, das ist keine Frage, da müssen wir nicht drüber reden. Ich denke, dass es sich hierbei um den absoluten Wunschspieler von Flores gehandelt hat und dass wir da, ohne dass wir das von außen mitbekommen haben, wahrscheinlich der Sieger in einem Wettbieten waren. Sei es mit den Jets oder mit den Giants oder wer da auch immer noch angeblich mit in der Verlosung war. Flores wollte diesen Spieler unbedingt haben und Flores wollte diesen Spieler unbedingt und um jeden Preis haben. Und das bildet der Vertrag so ab. Wir haben es noch relativ gut gemacht, dass nur das erste Jahr nicht vom Cap her relativ teuer wird, sondern dass wir die Vertragsstruktur relativ noch so hingebogen haben, dass wir es uns schön rechnen können, um es mal so zu sagen. Ansonsten vom sportlichen Wert her gesehen, ich kann mir nur vorstellen, dass es genau der Spieler ist, den Flores für sein System braucht. Dass es genau der Spieler ist, den Flores haben wollte mit seiner Vielseitigkeit, dass er sowohl auf den Linebacker-Positionen als auch als Defensive End spielen kann, dass er durchaus auch in der Lage ist, Fumbles zu produzieren. Er ist von seiner Qualität her sehr gut. Ich würde ihn nicht so als Elite-Linebacker einschätzen, aber als sehr, sehr gut. Auch er stoppt den Lauf ohne Ende. Da hat er seine Stärken. Und naja, gut, für 4 Jahre 40 hätte ich ihn noch besser gefunden. Ich finde es gut. Ich bin nicht sehr begeistert, aber ich finde es okay.
Ich glaube, nicht ganz so okay findet Micho diese Verpflichtung.
Nee, also ich bin davon überhaupt nicht begeistert. Ich halte das für eine schlechte. Soll ich es auch noch erklären oder reicht euch das als Aussage?
Danke, das reicht.
Danke, das reicht. Ja.
Nee, du darfst dich den Zuschauern auch erklären.
Also grundsätzlich erstmal, ich habe vorhin schon mal scherzhaft diesen von den Miami Patriots gesagt. Genau das ist das wieder. Gerade wie Tobi sagte, wenn es der Wunschspieler von Flores war, muss man sich auch die Frage stellen, warum. Und dazu sollte man sich Kyle Verneu erstmal genauer angucken. Also ich bin erstmal, das haben wir jetzt alle schon gesagt, der Preis ist ein bisschen der Preis ist zu hoch, das ist das eine. Das andere ist, Kyle Verneu, ehemaliger Zweitrunden-Pick in Detroit gewesen, der in Detroit halt überhaupt nicht funktioniert hat. Und der dann halt eben nach New England verschifft worden ist. Und bei den Patriots hat Bill Belichick in ihm einen Spieler gefunden, der perfekt in das System passte. Das ist halt eben, und das ist das Problem bei vielen New England-Spielern, dass es halt Systemspieler sind. Und das kann man sagen, das macht ja nichts, denn Brian Flores kennt das System und will dasselbe System umsetzen. Da kommen wir später bestimmt auch noch mal zu. Und deswegen passen die Spieler dann doch auch bei uns. Ich glaube, dass so ein System, wie es die Patriots lange Zeit gemacht haben, nicht 1:1 umzusetzen sind. Und vor allen Dingen hat Bill Belichick es in der Regel anders gemacht. Er hat nicht Spieler für ein System geholt, sondern er hat das System an die Spieler angepasst. Und so soll es eigentlich sein. Kyle Van Noy ist ein Spieler, der ein hervorragender Runstopper ist, das ist gar keine Frage. Wie übrigens viele von den Spielern, die wir jetzt mittlerweile haben. Landon ist auch ein hervorragender Runstopper. McMillan heißt es, ist ein hervorragender. Wo Kyle Van Noy ganz große Schwächen hat, ist halt eben Pass Coverage. Damit ist er ähnlich wie McMillan. Damit hat er eindeutig die Position von McMillan. Und des Weiteren, was Kyle Van Noy noch kann, er spielt in der Front, ist ein relativ gefährlicher Blitzer. Wenn er von halt eben von Coverage-Aufgaben und von Run-Defender-Aufgaben befreit wird, kann er sehr gut als Blitzer bzw. als Pass-Rusher agieren und den Quarterback unter Druck setzen. Soweit schon mal grundsätzlich okay. Soll ich an der Stelle schon auf die Systemfrage eingehen oder wollt ihr das lieber auf den nächsten Free Agent noch Verpflichtungen setzen, wenn wir alles gemeinsam haben? Ich glaube, das macht mehr Sinn, ne?
Ja, würde ich auch sagen.
Aber da möchte ich jetzt mal kurz einhaken.
Ja.
Und zwar finde ich dahingehend erstmal möchte ich deine Meinung noch zur Vertragsgestaltung.
Kommt gleich noch.
Okay. Aber du hast ja gesagt, Coverage ist ja nicht so gut, weil er ist anscheinend nicht der Schnellste, wenn ich richtig informiert bin.
Genau.
So, jetzt stelle ich mir die Frage, wenn Van Noy jetzt spielt, ist Van Ginkel nicht eigentlich ein Spielertyp, der genau das covert, was Van Noy nicht covern kann?
Jetzt kämen wir doch nachher zu der Systemfrage schon wieder.
Okay, gut. Aber heben wir uns die Frage auf. Wir behalten sie im Hinterkopf.
Behalten wir mit Sicherheit im Hinterkopf, ja.
Gut, dann gehen wir jetzt einfach darauf, auf die Vertragsstruktur.
Ganz kurz, ich wollte noch eben, weil wir haben uns jetzt erstmal angeguckt, was kann Kyle Van Noy, was kann Kyle Van Noy nicht. So, und auch da sage ich wieder, okay, grundsätzlich ist Kyle Van Noy kein schlechter Spieler. Wir haben ihn zwar deutlich überbezahlt, aber er ist jetzt auch kein schlechter Spieler, wo ich sagen muss von wegen, oh, potenzieller Superpass, das kann immer passieren. Wir müssen ihn halt im Grunde genommen, damit er funktioniert, genauso einsetzen, wie die Patriots ihn eingesetzt haben und damit ist auch klar, wohin unsere Systemreise eigentlich geht. Das ganz große Problem wird sein, auch hier wieder, wir vertrauen anscheinend unserem Linebacker-Core nicht. Und ich hätte vorab gesagt, wenn wir in der Defense, wir brauchen Interior Line, wir brauchen Edge, wir brauchen Backfield, wir brauchen vielleicht noch so Safety-Linebacker-Hybriden, aber was wir definitiv nicht brauchen, sind Linebacker. Und da haben wir richtig kräftig zugeschlagen, da haben wir richtig kräftig jetzt Ressourcen reingesteckt, die uns in meinen Augen nicht signifikant besser machen. Und deswegen mag ich diese Verpflichtung überhaupt nicht. Um das ganz klar zu sagen. So, das wollte ich zumindest nur abschließend dazu sagen. Ja. So, Vertragsstruktur. Da muss Tobi mir nochmal helfen, aber soweit ich weiß, ist es ja so, dass es bei Van Noy so, dass der Vertrag gar nicht so stark frontloaded ist, richtig?
Nee, das war bei Byron Jones.
Das ist bei Kyle Van Noy auch nicht so. Da kostet das erste Jahr 6 Millionen und dann die weiteren zweite, dritte Jahr jeweils 15,5, 15,2, 14,2. Aber wie ich ja gesagt habe, da ist das Dead Cap relativ moderat in dem gesamten Vertrag. Das heißt, wir sind schon ab Jahr 2 auf der positiven Seite, wenn es nicht funktionieren sollte. Das heißt, wenn der überhaupt nicht funktioniert und wir trennen uns nach einem Jahr wieder von dem, gewinnen wir, wenn wir ihn entlassen.
Okay, das heißt, dann finde ich die Vertragsstruktur wiederum okay. Das muss auch so sein. Ich glaube, in unserer jetzigen Situation halt relativ frontloaden, weil man halt eben nicht weiß, was Capspace danach passiert. Trotz allem bin ich der Meinung, man hätte sich diese Verpflichtung sparen können, das Capspace lieber für einen anderen Moment aufbewahren können. Aber da kommen wir, glaube ich, zur Gesamtbewertung der Free Agency zu, wenn wir das ganz am Ende machen.
Korrekt. Und damit sind wir dann, bevor wir jetzt in die große Bewertung einsteigen und in die Systemfrage stellen, bei unserer Star-Verpflichtung, würde ich mal behaupten. Und zwar hat es Byron Jones, Quarterback der Dallas Cowboys, zu uns verschlagen. Er hat bei uns einen 5-Jahres-Vertrag für 82,5 Millionen. Also er hat richtig dick abgecashed. Es ist wirklich eine Hausnummer, was er da geschaffen hat. Oder was wir ihm für einen Vertrag geschaffen haben. Ich meine, gut, Tobi, oder gut, Micho, fang du an. Was sagst du zu diesem Signing?
Also, irgendwann mussten wir Big Money ausgeben. Byron Jones war der wahrscheinlich beste Cornerback, der so zu haben gewesen wäre. Bevor ich zu der Systemfrage komme, das wird wieder etwas länger dauern, wenn ich dann aushole, vielleicht ganz kurz, kommen wir direkt zur Systemfrage. Es ist halt so, dass auch man da wieder merkt, wessen Geisteskind Flores ist, dass er halt eben unter Bill Belichick gelernt hat. Und das erfolgreiche Defense-System der letzten Jahre, der New England Patriots, war halt stark auf eine gute Secondary ausgerichtet. Das heißt, es ging darum, von wegen, man hat starke Corner, man versucht, die Corner in Man-Coverage zu bringen, um dadurch mehr Freiheiten im Blitzing zum Beispiel zu haben. Zum Beispiel, viel Freiheit im Blitzing zu haben. Und da ist dann halt eben Kyle Verneuil der passende Spieler, der dann halt eben diese Freiheiten im Blitzing ausgenutzt hat. Grundsätzlich bin ich kein Fan davon, so viel Geld in eine Position zu stecken, denn mit Howard haben wir ja da auch noch jemanden. Auf der anderen Seite muss man sagen, wir haben jetzt natürlich eine Murder Secondary. Das ist gar keine Frage. Und solange Byron Jones nicht ein zweiter Jermaine Johnson wird, da können ja unsere Freunde von den Jets ein Lied von singen, solange möchte, glaube ich, kein Quarterback gegen uns werfen. Und ums Werfen geht's nun mal. Also von daher ist das schon eine ganz hervorragende Verpflichtung, die in meinen Augen halt eben deutlich zu teuer ist. Warum deutlich zu teuer, kommen wir, glaube ich, zum Ende nochmal zu. Aber um jetzt auf die Systemfrage zurückzukommen, ich habe das halt eben so, heutzutage ist es so, dass die Base-Defense nicht mehr das klassische mit der klassischen Front 7 ist und zwei Cornerbacks oder sowas, weil es ist so, dass man in der Nickel-Defense, also mit drei Cornerbacks in der Regel oder drei Safety-Paketen, je nachdem, auf jeden Fall mit einem verstärkten Backfield, dass man da oftmals 60 oder sogar noch mehr Prozent der Snaps spielt. Was dazu führt, dass dann auch die Linebacker vorne halt eben keine drei Linebacker mehr sind, sondern nur noch zwei Linebacker spielen. Das heißt, die Spots, die man für Linebacker braucht, sind auch weniger. Und da das Passspiel mittlerweile so deutlich größer wird, werden zunehmend mehr Coverage-Linebacker gebraucht. Was eine gute Secondary halt eben auch zur Folge hat, ist, dass der Pass-Rush es leichter hat, ganz einfach, weil der Quarterback mehr Zeit braucht. Trotz allem, und das ist das nächste Problem, was ich sehe, ist es so, dass in der modernen NFL, und ich bin da gar kein Freund von, um das auch mal ganz klar zu sagen, also ich rede immer hier gegen das Laufspiel, dürfen kann nicht viel Ressourcen in Running Back stecken und Offense größer als Defense, das stimmt alles. Ich bin eigentlich ein Defense-Fan und ich mag ein klassisches Laufspiel. Aber in der modernen NFL ist es leider nicht mehr en vogue, beziehungsweise ist es auch nicht mehr so angebracht. Und man muss grundsätzlich sagen, Passspiel größer Laufspiel. Man muss grundsätzlich auch sagen, Offense größer Defense. Das heißt, zum Beispiel, wenn die Buffalo Bills den Stefon Diggs holen, ist dieser, der auch sehr teuer war, der Trade, das muss man dazu sagen, aber hat Stefon Diggs gegenüber einem Byron Jones immer den Vorteil. Das heißt, die Offense ist immer im Vorteil, so blöd ich das auch finde. Und deswegen finde ich es halt fragwürdig, so viel Ressourcen da reinzustecken. Mit Sicherheit haben wir eine gute Secondary und mit Sicherheit ist es der Weg, den man auch gehen kann. Aber früher galt immer dieses Offense wins games, Defense wins championships oder Offense sells tickets, Defense wins championships. Leider ist es mittlerweile umgekehrt. Nämlich Defense wins games sometimes and Offense wins championships. Und da hoffe ich, dass wir nicht auf der falschen Seite des Balls die Ressourcen letztendlich einschlagen. Natürlich kann das immer gut gehen, gar keine Frage. Und ich bin auch ein großer Fan davon. Aber qualitativ haben wir uns deutlich, deutlich verstärkt. Also gar keine Frage. Aber das war halt für mich in dem Moment, auch unter diesem Zeitpunkt, deswegen aus den genannten Gründen der falsche Move. So, okay. Und deswegen jetzt vor dem Hintergrund auch nochmal Kyle Verneuil oder auch die anderen Spieler, die wir haben. Wir brauchen ja weniger Linebacker. Dadurch, dass wir diese Secondary haben. Im Grunde genommen spielen wir im Prinzip vorne 4-2-3 oder teilweise spielt man sogar 5-1-3, je nachdem wie. Also es gibt keine Front 7 mehr, meistens gibt es nur noch eine Front 6 oder sowas. Das Defense Backfield wird deutlich gestärkt und man muss halt eben gucken. Vor dem Hintergrund sehe ich diese gesamte Struktur, gerade mit einem Verneu und so weiter, sehe ich durchaus kritisch. Man also das kann funktionieren, wenn man versucht, das System der New England Patriots aus der letzten Saison zum Beispiel oder auch der vorletzten Saison 1:1 zu kopieren. Und da bin ich überhaupt kein Fan von, sich die Spieler zusammenzukaufen, um ein bestimmtes System zu kopieren. Es sollte andersrum laufen. Und das finde ich sehr, sehr schade. Ja, ich glaube, ich habe jetzt genug geredet.
Gut, Tobi, dann lasse ich dich erstmal.
Ja, was willst du da großartig zu sagen? Also, dass Byron Jones der beste Cornerback in der Free Agency war, den man bekommen konnte, da müssen wir nicht drüber reden. Dass der so einen Preis aufruft, war erwartet worden. Über die Qualitäten eines Byron Jones, denke ich, müssen wir auch nicht groß reden, ne? Weil das ist mit der beste Boundary Corner, mit der beste in der Man Coverage. Also das ist Top 5, was die NFL zu bieten hat. Gut, dass er jetzt Pro Bowler ist, ne, er hat jetzt nicht so viel zu sagen, aber der hat konstant und über einen relativ großen Zeitraum seine Leistungen gezeigt. Er ist als Cornerback ein sehr physischer, ein sehr athletischer Typ. Er ist auch sehr, sehr, sehr gut gegen den Run, wenn er nach vorne kommt. Die Zahlen, die jetzt durchs Internet geistern, wie er die ganzen Elite-Wide-Receiver verteidigt und dass die gegen ihn kaum eine Schnitte sehen, haben sicherlich viele von euch auch gesehen.
Geh auch da mal drauf ein. Also ich habe es nur kurz gesehen, muss ich gestehen. Weil ich habe nur die Diskussion mitbekommen, dass, oh, der fängt ja gar keine Interception.
Da komme ich gleich
hinzu. Okay, danke dir.
Diese Geschichte, er fängt keine Interception, hat zwei Hintergründe. Der erste Hintergrund, den hat Xavier Howard bei uns, als er noch fit war, im letzten Jahr gemerkt. Den wirft keiner an, ist ja klar. Weil der ist so gut in der Coverage und er hat eine so gute Antizipation. Die Bälle kommen nicht an. Er fängt sie zwar nicht und er ist nicht der Typ, der da jetzt pro Saison 5, 6, 7 Interceptions dann zurückträgt. Aber es kommt halt auch kein Ball an, auf dem an den Wide Receiver, den er verteidigt. Also das ist Wahnsinn. Also ich glaube, Julio Jones hat gegen ihn, ich meine, einen Pass für 15 Yards gefangen und so setzt sich das dann weiter durch. Ne? Also das ist ein klarer Nummer 1 Corner, den du auf den Nummer 1 Wide Receiver des Gegners stellst und dann ist der zu. Ne? Das ist, ich nehme das Wort nicht oft in den Mund, aber das ist Elite, was so die NFL angeht. Und ich habe den Vertrag so habe ich erwartet, nur nicht bei Miami. Ich habe nicht gedacht und ich habe nicht erwartet, dass Miami den Cap Space, den sie haben, neben Xavier Howard jetzt in den Stand jetzt zweiteuersten Wide Receiver der Liga investiert, so dass Miami Miami jetzt mit dem zweit- und dem drittteuersten Cornerback der Liga da rumspringt und da das meiste Geld reingeht. Also ich habe das so nicht erwartet und ich war völlig überrascht und ich habe immer noch so im Hinterkopf, ja, vielleicht kommt da noch ein Trade, weil ich es einfach nicht glauben kann, dass wir mit zwei solchen Cornerbacks in die Saison gehen und dann mit so einem Backfield wirklich spielen, ob wir nicht vielleicht da noch einen Monster-Trade erleben und wir Xavier Howard irgendwie shoppen, dass wir da keine Ahnung was zurückbekommen. Also ich bin da noch etwas unsicher, aber über den Spieler selber, da müssen wir nicht groß diskutieren. Also das ist Spitzenklasse in der Liga.
Okay, gut. Also ich sehe es auch, ist top. Spieler und Micho hat schon richtig gesagt, natürlich ist das Passing Game und die Wide Receiver immer irgendwie im Vorteil. Aber deswegen bekommt ein Byron Jones halt auch keine 20, sondern 3,5 Millionen weniger. Es sind halt auch immer irgendwie 15% weniger. Und das spiegelt dieses Gehalt schon wieder. Michi, jetzt habe ich noch mal eine andere Frage. Also die Van Ginkel-Frage kommt gleich noch. Aber normalerweise, wenn ich das richtig habe, verteidigen die Patriots ja so in ihrem verteidigen die Patriots das Passing Game ja so, dass der Top Corner gegen den zweitbesten Wide Receiver spielt und der Top Wide Receiver von einem Cornerback von dem zweitbesten Cornerback verteidigt wird in Mithilfe von einem Linebacker
oder einem Safety. Halt gedoppelt.
Okay, oder auf jeden Fall wird er gedoppelt. So, jetzt stelle ich mir das gerade vor, wie zum Beispiel ein Spieler von Xavier Howard und, keine Ahnung, Bobby McCain oder so, gedoppelt wird. Und auf der anderen Seite ist Byron Jones. Also ich meine, welcher Wide Receiver kann sich da gegen, also welches Wide Receiver Korb ist stark genug, bis auf unser eigenes natürlich, sich da, also da wirklich sich durchzusetzen? Oder was ist, das ist natürlich jetzt viel Kaffeesatzleserei, gar keine Frage. Aber
darauf kann ich direkt schon mal eine Antwort geben. Zum Beispiel Tampa Bay, leider auch Arizona, Kansas City. Die haben da alle Möglichkeiten, ja. Die haben da einfach Möglichkeiten, weil nun mal die offensive Vorteile. Aber das heißt nicht von wegen, dass es schlecht ist, was wir da machen. Also das meinte ich jetzt nicht.
Nee. Also es war halt einfach nur so, weil das heißt also, dass natürlich temporär Serien gibt, wo unsere Defense nicht funktionieren wird. Das sollte jedem klar sein, weil das immer mal der Fall ist. Ich meine, das hat man ja bei den Patriots bei den Patriots im letzten Saisonspiel gesehen, ne? Da kann die Defense halt mal auch ins Klo greifen. Aber ich, also wenn es dabei bleibt, dass Howard wirklich bei uns bleibt. Ich meine, er hat ja auf Instagram, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, erstmal alles Dolphins-Relevante gelöscht. Und aber Byron Jones in seinem Interview erwähnt ihn explizit neben Coach Flo. Ich bin wirklich gespannt. Und was Tobi schon sagte, ich kann mir auch vorstellen, dass Xavier Howard in einem Draft Day Trade geschippt wird. Könnte ich mir vorstellen. Micho, glaubst du das auch, oder?
Könnte ich mir vorstellen, wobei ich das dann schon wieder fraglich finden würde. Also dann würde ich das mit Byron Jones schon wieder fraglich finden. Ich finde, man hat jetzt tatsächlich quasi die beste Secondary. Man muss vielleicht auf Safety noch was tun, aber man hat quasi die beste Secondary. Ob man das jetzt zum jetzigen Zeitpunkt richtig findet oder nicht, ist wieder was anderes. Aber man hat sie jetzt. Und dann sollte man doch auch dann mit diesem Fund auch wuchern. Dann sollte man das jetzt auch wirklich umsetzen. Dann lasst uns wirklich eine Coverage-Heavy Defense spielen. Lasst uns über die Defense dann nun mal kommen, zumindest eine Saison lang. Lasst uns gucken, wie es funktioniert.
Und dann kommen wir noch mal zu der Frage zu Van Ginkel und Van Noy. Oh, welche edle Namen, wenn ich her von und zu. Sind das nicht zwei Spieler, die sich dementsprechend super ergänzen? Weil ich meine, ein Van Ginkel, der kann ja das ganze Feld innerhalb von einer Sekunde ablaufen, so ungefähr. Und ja, also für mich ist das, passt das schon so ungefähr. Ich meine, natürlich, wir haben also, dass Van Ginkel Situational oder Rotational Player sein wird, steht außer Frage. Aber wäre das nicht eine Möglichkeit, die Schwächen von Van Noy, wenn man zwischendurch mit drei Linebackern spielt, also in der klassischen Front 7 im 4-3-System, eine Möglichkeit?
Das hieße aber, dass du diese Millionen im Prinzip einem Spieler, ich will jetzt nicht sagen in den Arsch drückst, aber einem Spieler gibst, wo du im Brenneffekt damit rechnest, dass er im besten Fall 35% der Snaps spielt. Und weil du ihn ansonsten nicht vernünftig gebrauchen kannst.
Ja, also nicht nur, aber ich sag mal, in Downs, wo du es erwartest oder je nachdem, weil du setzt ja deine Packages, die du spielst an Linebackern und Defensive Line Spielern, da hast du ja bestimmte Packages, die du spielst. Oh. Also wenn du den Spielzug erwartest, dann spielt XY. Aber wenn das jetzt was anderes spielt, Y und Z und so weiter und so fort.
Das sind die sogenannten Sub-Packages, ja. Richtig.
Und in gewissen, also ich kann mir schon vorstellen, dass diese Kombination aus Van Noy und Van Ginkel in manchen Situationen uns den an.
Also, ja, natürlich kann sowas immer funktionieren. Das ist gar keine Frage, vor allen Dingen auch vereinzelt. Aber beides sind halt in meinen Augen Situational Player, ja, beziehungsweise du musst eigentlich davon ausgehen, dass Van Noy ein Starter ist. Der ja, gut, 70 bis 80% der Snaps spielen wird. So, und jetzt musst du schon mal rechnen, gehen wir jetzt mal davon aus, wir spielen 65%, und das ist eine Zahl, glaube ich, die relativ realistisch ist, 65% in unserer Nickel-Defense und weitere, ich sag jetzt mal 10% in irgendwelchen Sub-Patches, wo du auch grundsätzlich mit maximal zwei Linebackern spielst. Das heißt, du spielst 80% deiner Snaps spielst du mit nur zwei Linebackern. Eine Position ist
verloren. Das glaube ich nicht mal mehr.
Ja, das wäre halt der neue Weg im Moment.
Weil ich glaube, also was ich glaube, dass wir viele Linebacker auch als vierten Lineman nutzen werden. Dementsprechend mit drei Linebackern, ja, und
genau,
dass wir 3-3 spielen.
Das wäre halt eine dieser 15 Situationen, einer dieser 15%, wo du halt eben auch mit maximal zwei Linebackern spielst und dann einen Spieler zum Beispiel nach vorne ziehst. Da wäre zum Beispiel auch ein Van Noy prädestiniert für. Aber meine Frage wäre jetzt grundsätzlich, trotzdem sagst du zwei Linebacker. Gut, lassen wir sogar mal, sagen wir nur 65%. Klassische Nickel-Defense. Was wäre da dein Linebacker-Du? Das wäre, weil du davon ausgehen musst, dass es von neu ist, das wäre deiner Meinung nach AVG. Weil er ersetzt. McMillan ist es nicht, der ist zu...
Nein. Also, für mich ist... Also, ich glaube schon, dass wir dass wir mehr Linebacker einsetzen werden im Durchschnitt, auch mehr als die 65%, mehr als diese 35 oder 15%. Von daher, ja. Also für mich wäre aber, wenn ich von zwei Linebackern ausgehe, sind es Van Noy und Baker.
So. Das heißt im Prinzip, McMillan gibst du im Grunde genommen auf, du gibst im Prinzip ein AVG nur noch als rein Situation Player, du gibst da seine Entwicklung auf, du gehst von diesem Weg weg, dass du sagst, du entwickelst Spieler und baust das System um sie drumherum, weil du sagst von wegen, du opferst im Prinzip die Spieler und deren Entwicklung zugunsten eines bestimmten Systems, das du unbedingt spielen willst.
Also ich glaube einfach, dass du zu schwarz für unsere Linebacker siehst. Ich glaube, dass unsere Linebacker deutlich mehr Snaps sehen, als du ihnen gibst. Glaube ich einfach.
Okay, ja, wie gesagt, Glaskugel haben wir alle nicht, ne? Ich glaube tatsächlich, dass Erfahrungen halt zeigen, dass wir tatsächlich da nur, ja, in einem gewissen, wie soll ich es ausdrücken? Ja, nur in so gewissen Prozenten, dass wir so viel im Prinzip in einem Nickel oder sogar teilweise in der Dime-Defense spielen werden. Ja, und die Verpflichtung, die ich da sehe, gerade eine Verpflichtung von Van Noy, habe ich auch das Gefühl, dass wir da unsere jungen Spieler quasi auch aufgeben auf Dauer. Die werden jetzt noch für die Tiefe gebraucht und sollen im Grunde genommen in 2 Jahren nicht mehr da sein.
Gut, das sehen wir dann.
Die Befürchtung
ja, auch nicht. Ja. Ein Teil der jungen Spieler werden nicht mehr da sein, natürlich nicht. Wäre dann übrigens der Patriots-Weg. Weil die Verträge dann auslaufen. Ja,
richtig. Wäre der Patriots-Weg und ich halte nichts davon, die Patriots zu versuchen zu kopieren.
Ja und nein. Also, ich glaube, wir gehen in der Offense tatsächlich den Steelers-Weg und in der Defense den Patriots-Weg.
Ganz kurz, Tobi lacht sich im Hintergrund eins ins Feuchchen und sagt, lass die beiden sich...
Ja, so redet ihr, Mann. Ich höre mir das gerne an.
Für Tobi ist das gerade Live-Podcast.
Ja, wieso? Oh. Ich sehe da überhaupt kein Problem, weil die Frage ist ja durchaus berechtigt, weil die stellt sich ja automatisch, weil dass die Free Agency Defense loaded war, das sieht ja ein Blinder. Ne? Also da.
Da stimme ich dir zu.
Und dass man da dann drüber diskutieren muss und auch sieht, welchen Weg Flores einschlagen will. Das ist auch klar. Das wird ja Miami teilweise ja auch vorgeworfen, ne? Dass es halt zu sehr in Richtung wir implementieren jetzt das System der Patriots hingeht. Aber aus meiner Sicht müssen erstmal alle Linebacker, die wir geholt haben, auch in den letztendlichen 55er Roster kommen. Also das sehe ich noch nicht. Und Konkurrenz ist nie verkehrt. Klar, Kyle Van Noy wird immer Starter sein, das sehe ich auch. Das
gecuttet.
Ja, klar, den cutten wir nach 3 Monaten wieder.
Besteht das Camp nicht, ja.
Ja, nee, aber gerade so, was so die hinteren Bereiche angeht, da wird man sehen. Und ich sehe das durchaus so, dass wir mit relativ vielen Linebackern im Kader, die vielleicht nominell Linebacker sind, in die Saison gehen. Aber alleine diese Flexibilität und diese vielseitige Einsetzbarkeit ist ja nochmal ein Fund, womit man nochmal ein bisschen arbeiten kann, dass sie nicht auf eine Position festgelegt sind, sondern halt auch mehrere Dinge spielen können und auch mehrere Positionen bekleiden können, um halt das System auch variabel zu halten und dann für den Gegner vielleicht nicht schon beim Snap erkennbar zu machen, was da jetzt auf ihn zukommt. Und letzten Endes, Flores hat in der letzten Saison einen guten Job gemacht, jetzt geht's. Und nicht nur für ihn.
Oh, das ist die perfekte Überleitung für, glaube ich, für meine Hauptkritik an Agency. Wenn ich Tobi das Heft aus der Hand nehmen darf, darf ich direkt daran anschließen?
Ausnahmsweise.
Tobi hat gerade eben richtig gesagt, jetzt gilt's. Und das stimmt. Und mir persönlich, wie gesagt, das ist jetzt ganz meine persönliche Meinung, aber kommt das eine Saison zu früh? Ich sehe uns trotz der Verpflichtungen und je nachdem, was wir im Draft holen, wahrscheinlich auch, selbst wenn der Draft perfekt läuft, trotz des Drafts, uns noch nicht in den nächsten beiden Jahren in der Contender-Rolle. Ich glaube, dass sowas wachsen muss. Ich glaube, dass wir da noch ein ganzes Stück weit von entfernt sind. Und befürchte, dass wir gerade hier beim Thema Free Agency, dass wir da tatsächlich zu früh eingegriffen haben. Dass wir zu früh unseren Cap-Space verbraten haben. Und ich glaube, dass viele von den, dass die Spieler zu alt sind und dass wir gar nicht mehr in der Lage sind, dann die Verträge vernünftig umzusetzen, wenn wir so weit, dass wir Contender wären. So, das ist ein Gefühl, das ist eine Glaubenssache, da gibt's keine Beweise für. Ich hätte tatsächlich lieber noch eine Saison, vielleicht sogar 2 Saison mit dem teilweise großen Geld ausgeben, wie bei Byron Jones, oder auch Kyle Van Noy gewartet und hätte vermehrt auf so Spieler wie Emmanuel Ogba diese Saison und wahrscheinlich auch noch nächste, Eric Flowers und so weiter gesetzt, um zu gucken, dass wir unsere Basis günstig und solide aufbauen, um dann diese Verpflichtung, Kyle Van Noy und auch Byron Jones sind für mich Winnow-Verpflichtungen. Und in dem Modus sehe ich uns einfach nicht. Und habe wirklich die Sorge, dass wir da unser Pulver verschossen haben.
Tobi, du hattest gerade einen Stopp also, angemerkt.
Nee, aber Winnow würde ich nicht sagen, sondern Win im Bereich dieses Prozesses. Das heißt, dass das innerhalb von 2 Jahren der Fall ist. Wenn du an solche Spieler wie Byron Jones und Kyle Van Noy, wenn es der Wunschspieler sein sollte, dieses Jahr herankommst und davon ausgehst, dass im nächsten Jahr der durch das neue CBA und durch die ganzen Geschichten jetzt mal Corona völlig ausgeklammert, ne? Das ausgeklammert, werden im nächsten Jahr viele Franchises viel Geld haben und werden viel und große Möglichkeiten haben, ihre Wunschspieler zu verpflichten zu können. Das heißt, du ziehst das Ganze ein Jahr vor, weil du jetzt die Möglichkeiten hast. Erster Punkt, guck dir unsere Salary an. Wir haben Spieler wie Albert Wilson, wo wir alle sagen, gut, der verdient nächstes Jahr 11 Millionen im Jahr, das ist zu viel. Den haben wir nicht entlassen. Der ist nicht gecuttet. Der ist immer noch Teil der Miami Dolphins. Wenn wir also im Juni merken, okay, wir haben vielleicht einen Wide Receiver noch gedraftet, der die Rolle übernehmen kann, wir kriegen mit Albert Wilson einen Paycut hin oder was auch immer, da haben wir Einsparmöglichkeiten. Und selbst mit dessen Salary haben wir jetzt noch knapp 40 Millionen an Capspace. Ich sehe nicht, dass wir jetzt schon fertig sind. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass da im Laufe der Preseason, im Laufe der Nachdraft-Verpflichtung, dass da noch ein bis zwei Dinge, Trades oder so, drin sind.
Weil jetzt wir hast du aber Horrormärchen auf Lager.
Wir sind noch nicht fertig. Wir haben noch die Möglichkeit. Wir haben ja noch nie.
Rico, der Tobi macht mir Angst.
Ja, zu Recht. Du brauchst das.
Ja, aber es ist doch so.
Ja.
Gerade unsere O-Line. Klar, wir haben jetzt einen neuen Guard und einen neuen Center. Aber wir brauchen auch noch mindestens, also ich sag jetzt mal so, Idealvorstellungen wären zwei Tackles oder eben ein weiterer Guard, der da noch spielen kann. Wir hatten eben die Von und Zus. Ich gehe jetzt mal auf ein Gerücht ein, was ich gehört habe. Wir sollen ja angeblich auch an Greg Van Roten interessiert sein, der noch zu haben wäre. Ehemaliger Guard der Carolina Panthers kann Right Guard spielen und das auch bei weitem nicht schlecht. Und der hat bis jetzt noch keinen neuen Verein gefunden. Das wäre also auch eine Möglichkeit, wo Miami sagen könnte, gut, wir verpflichten noch jemanden. Also da, wir sind noch nicht am Ende. Aber wenn es wirklich so kommt, dann kann man gewisse Rückschlüsse auch auf den Draft schon ziehen. Weil dann werden wir den zweiten Running Back, was wir eben angesprochen haben, den zweiten Center, das wir eben angesprochen haben, dann eben zwei offensive Tackles, im Idealfall an 5, wenn man ihn denn haben möchte, Tua als Quarterback oder was auch immer. Und wenn das so ist, dann sehe ich uns nicht im nächsten Jahr, in 2020, in der Rolle des Contenders. Aber 2021, wenn diese ganzen Jungs dann alle ins zweite Jahr gehen und wir mit zwei First-Round-Picks in 2021 nochmal die Möglichkeit haben, eventuelle Lücken abzuschließen, dann sehe ich uns so weit, dass wir im nächsten Jahr dann Contender sind und dann in 2 Jahren vielleicht schon etwas weitergehen könnten. Das schon. Ja. Und wenn du solche Spieler wie Byron Jones für dein System brauchst und das Geld hast, musst du zugreifen. Das müssen wir, glaube ich, auch nicht drüber diskutieren. Wenn du davon überzeugt bist, und das ist, ansonsten fahren wir das Ding komplett vor die Wand und dürfen uns in 2 Jahren dann wieder auf den nächsten Rebuild freuen.
Ja, aber das ist ja das, was ich auch sage. Also wir haben momentan das Geld und wir haben 1,5 Big Signings gemacht. Byron Jones 1, Fanoi 0,5. Und das ist aber für unsere Situation genau das Richtige. Damit zeigst du auch den Spielern, wir haben hier was vor und das jetzt nicht erst in 3 Jahren, wo du bist noch 2 Jahre hier. Die Spieler denken sich auch so, ja geil, die warten und im Prinzip alle, die jetzt noch 2 Jahre Vertrag haben, würden, ja, dem würdest du ja sagen, cool, dass ihr da seid. Wir wollen euch mal ein bisschen entwickeln, aber haben wir den großen Plan eh erst in 3 Jahren vor. Das kannst du keinem verkaufen. Und ich finde es gut, dass man jetzt was in die Hand genommen hat. Und was ich sagen möchte, du hast Stephon Diggs angesprochen, Micho. Wir haben noch 14 Draftpicks. Wir haben keinen abgegeben bis jetzt. Das ist für mich so ein Big Impact in der Free Agency. Wir haben noch 14 Draftpicks, 5 in den ersten 56. Das ist einfach ein Volumen an Spielern, die wir noch dazu kriegen, wo du sagen kannst, okay, da wird der ein oder andere sein, der wird nach 2 Jahren nur noch die Bank sehen. Das bleibt nicht aus. Aber du hast 14 Spieler, die im Draft und dann noch die undrafted Free Agents, wo es wirklich, wirklich zu viel kommen kann. Das habe ich auch in der Gruppe geschrieben bei uns. Das ist was, wo es wirklich, wir haben 14 Draft Picks und wir haben viel Geld, aber wir sind immer noch, selbst wenn wir haben schon 79 Spieler unter Vertrag momentan. 79. Ja. Und das ist mit Abstand das meiste an Spielern. Wenn wir nur die Top 51 Spieler nehmen, dann sind wir noch an Platz 2, was den Cap Space angeht. Am Platz 1 sind die Browns, die aber auch kaum Spieler unter Vertrag haben momentan. Und wenn wir alle Spieler mit reinnehmen, sind wir immer noch unter den Top 10. Also das ist, wir sind, was den Capspace angeht, immer noch super fein, können auch noch super reagieren. Ich würde aber davon absehen, auch das muss ich klar sagen, jetzt noch viel mehr zu investieren. Weil dann sehe ich auch die Gefahr, dass wir in den nächsten Jahren uns punktuell eben nicht mehr so gut verstärken können. Und das ist, denke ich, trotzdem noch notwendig. Und was, das habe ich euch beiden ja auch schon gesagt, ich sehe uns in 2 Jahren als Contender. Wenn der Draft positiv verläuft. Micho.
Ja, was soll ich dazu sagen?
Ich dachte, du wolltest doch mal so ein Feedback.
Hey. Ich kann eure Argumente alle nachverstehen. Letztendlich muss man ganz klar sagen, es ist bei uns allen. Kaffeeleserei, es ist viel Vermutung dabei. Das kann nicht es ist viel Präferenz, also persönliche Präferenz dabei. Ich glaube, wir gehen alle von unterschiedlichen Prämissen aus. Und wenn man sich auf die Prämissen des anderen einlässt, hat der andere jeweils auch recht. Aus einem kann man natürlich nicht aus seiner eigenen Meinung raus und deswegen hat jeder auch seine eigene Meinung. Das ist ja auch okay so. Ich kann euch alle verstehen. Ich hoffe, ihr könnt mich auch halbwegs verstehen, warum ich da nicht so begeistert bin und warum ich einen anderen Weg gewählt hätte.
Ja, du gehst den Weg des Schwaben eigentlich. Obwohl du ja eigentlich kein Schwabe bist.
Ich habe oft genug gesagt, ich wäre eher geil. Diese Free Agency galt das vor allen Dingen. Und wie gesagt, wenn ich die gesamte Free Agency bewerte, bin ich zwiegespalten. Ich finde Verpflichtungen wie Flowers, ich finde Verpflichtungen wie Ogba, habe ich ja ganz klar gesagt, und auch Verpflichtungen wie Lawson, super. Ich finde, wie zum Beispiel von dem Kyrus kann man vollkommen machen und auch ich kann die Namen nicht vernünftig aussprechen, unserer Safeties und so weiter, alles vollkommen okay, ja. Aber wenn ich mir zum Beispiel Byron Jones angucke und dann, wie heißt der nochmal, den die Chargers geholt haben, Chris Harris, eine Etage tiefer für wesentlich weniger Geld, hätte mir vom Value her einfach viel besser. Muss aber dazu auch Folgendes sagen, wir gucken natürlich als Fans alle auf diese großen Verpflichtungen, auf dieses Big Spending. Es ist genau wie im Draft, da gucken wir als Fans auf die erste Runde, zum Teil auch noch auf die zweite, vielleicht dritte Runde. Aber der wirkliche Value, den du abgreifst, das, was dich als Franchise-Dauer wirklich vorwärts bringt, ist halt eben die erfolgreichen Free-Agent-Verpflichtungen, die halt eben nicht das Big Spending sind, sondern die, wo du die Schnäppchen im Prinzip in den tieferen Preissachen kommst oder im Draft halt eben in den späten Runden, wo du wirklich den Value abgreifst. Das ist das, was sich als Franchise letztendlich wirklich nach vorne katapultiert. Und das kommt noch, beziehungsweise kann noch kommen. Und da werden wir auch sehen müssen, dass wir da auch in der Lage dazu sind, von wegen uns wirklich eine Basis und eine vernünftige Tiefe zu schaffen. Und da ist das letzte Wort noch lange nicht gesprochen.
Das ist korrekt. Ich meine, wir haben ja auch, es ist ja nicht so, dass wir haben halt die 5 Picks in den ersten 2 Runden, aber wir haben danach ja immer noch 9 Picks. Also ja, man kann das ganze Board bearbeiten, wie man will. Und ich glaube, das werden wir auch tun im Draft. Und wenn ich die Free Agency, ich meine, ich habe es gesagt, wir haben noch super viel Geld übrig. Wir haben noch 14 Draft Picks. Wir haben uns, ich finde, wir sind einer der Top Performers der Free Agency. Weil wir unser Geld dann auch nicht wie Mike Tannenbaum eingesetzt haben, sondern doch mal ein bisschen cleverer, gerade in den Strukturen der Verträge. Und wenn ich mir überlege, was die Texans machen oder, keine Ahnung, die Steelers, das finde ich dann schon, da hätte ich Angst, wenn ich Fan der Steelers oder der Texans wäre. Ich meine, ich freue mich, weil ich bin ja manchmal ein bisschen so ironisch, sagt man mir zumindest, dass ich so ein bisschen ironisch und sarkastisch bin. Ich sage ja, wir sind ein Kreuzbandriss von Trevor Lawrence entfernt.
Ganz kurz, kann ich nicht nachvollziehen, warum das nach.
Was?
Ja, finde ich üble Nachrede.
Okay, ja, ich denke auch, ich werde da demnächst rechtlich gegen vorgehen.
Ja. Solltest du.
Ja, ich denke auch.
Da wir das Thema am Anfang hatten, mache ich es jetzt mal rund. Wir haben jetzt einen Eindruck davon bekommen, wie die Steelers es regeln mit ihrem Capspace. Die Meldung kam nämlich vor.
Das hatten wir in der Vorbesprechung, genau.
Achso, es war Vorbesprechung? Oh, sorry.
Ja. Ich war noch gar nicht fertig. Aber Tobi, okay, schneid mir das Wort ab. No, es ist okay.
Ja, wir drei hatten über die Capspace-Issues von Pittsburgh gesprochen, dass die ja so ziemlich weit hinten sind und es ziemlich übel aussieht. Deren Quarterback Ben Roethlisberger hat von seiner 2020er Salary 20 Millionen konvertiert zum Signing-Bonus und hat dafür dann wieder reichlich Cap-Space freigemacht. Da sind wir dann bei der Geschichte, wie wir das im Vorfeld hatten. Man könnte meinen, da ist Mike Tannenbaum am Werke.
Was hat der nächstes Jahr für ein Cap-Hit dann?
Oh, Roethlisberger, ich muss gerade mal eben nachgucken.
100 Millionen?
41,5.
Sportlich. Sportlich.
Ja, ne, das.
Aber ich darf ich jetzt die Trevor Lawrence Sache abschließen?
Ja, natürlich.
Gut. Ich weiß gar nicht mehr, worum es ging.
Ja, also ich sag ja immer, wir sind ein Kreuzbandriss von Trevor Lawrence entfernt. Gucken mich, hä? Was redest du für eine Scheiße? Weil wer von den Dolphins soll sich das Kreuzband reißen? Hat einen mega Einfluss. Sag ich, nee. Wenn sich Deshaun Watson bei den Texans jetzt das Kreuzband reißt, dann ist die Saison vorbei. Und dann gehen die für den First of All. Den haben unglücklicherweise natürlich wir. Und jetzt stellt euch mal vor, wir nehmen Tour oder Train, die ist ja verrückt hoch, ist ja möglich. Und dann sitzen wir an 1 nächstes Jahr für Trevor Lawrence. Und dann kannst du dich ja totschmeißen mit Angeboten. Vermutlich. Weil viele ja jetzt momentan so alternde Quarterbacks wie hier der Rivers, Brady, das ist ja alles alterndes Volk. Ja, die sind ja fast tot, also wenn man sich die mal anguckt, ne? Ist ja nicht mehr schön anzugucken. Die gehen ja mit dem Gehstock fast aufs Feld. Aber ich bin wirklich gespannt, was passiert, weil, das macht betroffen. Genauso bei den Steelers. Und aber was ich vorhin noch sagte, schön, Tobi, dass du die Steelers nochmal ins Rampenlicht geholt hast. Ich glaube, in der Offense nehmen wir tatsächlich einen Steelers-Weg. Deswegen haben wir auch keine großen Verpflichtungen in der Offense gemacht, weil vor allem die Line der Steelers ist hauptsächlich built through the draft. Der Quarterback, den haben sie selber gedraftet. Die Steelers sind, was ihre Draft-Picks angeht und sie über lange Zeit zu halten, so das Paradebeispiel. Und ich glaube, dass wir da in der Offense auch so agieren werden. Das klingt komisch irgendwie, aber es ist richtig. Und dass wir über lange Zeit die Liner, die wir jetzt auch halten werden, ist mein Gefühl in der kann mich täuschen, muss aber nicht so. Glaubt ihr, dass das so ist oder glaubt ihr, dass das nicht so ist? Tobi?
Bei der Class, ich gehe davon aus, dass das so ist. Wir haben auf Edge nicht mehr viele Needs, wenn wir jetzt auf Ogbar und Shaq Lawson und vielleicht auch Vannoy oder so als Edge-Rusher setzen, reicht uns ein Nicht-First-Round-Pick im Edge. Da wurde ja in den Mock-Drafts immer damit spekuliert, dass wir an 18 vielleicht einen Edger nehmen und an 25 einen Tackle oder andersrum. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der erste Pick, wenn er noch auf dem Board ist, dann für Tua drauf geht und wir dann an 18 und 25 zwei First-Round-Tackle draften, dann haben wir die auch mindestens 5 Jahre, beide. Und vielleicht auch noch darüber hinaus.
Micho?
Ja, also ich gehe auch davon aus, im Draft natürlich ganz klar stark auf uns gehen, stark auf O-Line dementsprechend gehen. Finde ich auch gut so. Und auch das wäre das, was ich eigentlich erwarte, nämlich, dass man dann mit den Spielern lange Zeit geht, im Prinzip sie dann durch vernünftige Free-Agency-Verpflichtungen ergänzt. Das wäre so das Traum-Szenario.
Ja, meins auch. Und dann gewinnen wir dieses Jahr und nächstes Jahr und die 3 Jahre drauf halt einfach den Super Bowl.
Naja, ich sehe uns trotzdem nur bei 4 Siegen dieses Jahr, aber das ist steht auf.
Naja.
4 Siege nach den ersten 4 Spielen.
Wir sind noch nicht so weit. Unser allerbester Freund Omar Kelly hat schon gesagt, er läuft sich schon mal warm. Er hat gesagt, alles unter 9 Siegen wäre für ihn Ja. Wäre für ihn eine Option, den Trainer zu entlassen.
Ja, wir werden die Saison halt zweistellig liegen sein.
Ja, machen wir uns nichts vor. Wir sind die neue Franchise hier. Und,
sind wir?
Ja, natürlich.
Alles aber, unter 10 Siege ist Asche.
Ja, es ist völlig unrealistisch, ganz ehrlich. Das sehe ich noch nicht. Also so weit sind wir dann doch.
Wir gewinnen alleine 4 oder 5 Mal in der Division.
Ja, dadurch, dass wir jetzt nicht mehr gegen Ziegen spielen, sondern gegen Jared Stidham.
Das sind allein 2. Zweimal gegen die Jets und einmal gegen Buffalo. Das ist allein 5.
Na ja, klar. Solange die Jets an ihrem Trainer festhalten, glaube ich das auch.
So, Punkt. Bam. In die Fresse. Oma Kelly und Micho.
Nein, aber um da ja jetzt mal drüber hinaus zu gehen, gerade in unserer Division sind die Veränderungen oder die teilweise die Investitionen auch und das, was hätte passieren können und was dann letzten Endes passiert ist, ja schon elementar, weil wir haben das ja eben bei den Patriots mal angedeutet, von wegen, ja, Legacy vorbei, bla bla, das erste Mal seit 15 Jahren und das erste Mal, seitdem ich wirklich massiv die Miami Dolphins verfolge, wird nächstes Jahr New England eben nicht mit Tom Brady spielen und
dann sehen. Ich bin ganz vorsichtig damit, die Legacy der Patriots zu Grabe zu tragen. Die Legacy von Tom Brady in diesem Falle, ja. Bei der Legacy der Patriots bin ich vorsichtig, denn ich sehe die Patriots, ich sehe sie schwächer als vielleicht stärker als mit Tom Brady. Man muss immer gucken, wie der Plan ist, der dahinter steht. Und wenn man sich die Free Agency anguckt, ist es doch recht auffällig, wie die Patriots agieren, finde ich. Also die Patriots werden größtenteils spielerlos, geben ihnen keine teuren Verträge, um jetzt einfach mal ganz blöd zu sagen, Kyle für 9. Ja, gibt's aber auch andere. Sie halten die Spieler, wo sie glauben, dass die ihn auf Dauer kämpfen können. Ich glaube, sie werden die kommende Saison als Übergangsjahr abhaken. Die stehen da nicht vor einem Rebuild. Und ich habe Rico mal eine Horrorgeschichte erzählt. So wird es nicht kommen, aber ich habe Rico eine Horrorgeschichte erzählt, als wir über College geredet haben. Ich weiß nicht, Rico, kannst du dich daran erinnern?
Hör auf. Ich habe danach 3 Stunden geweint.
Kannst du es vielleicht noch mal wiederholen?
Hör auf. Ich will Trevor Lawrence nicht in diese hässlichen Patriots-Uniform sehen.
Also ich glaube tatsächlich, das muss man auch mal ganz klar sagen, es wird jetzt viel davon gesagt, von wegen Tom Brady hat die Patriots verlassen. Ich glaube, dass die Patriots, namentlich Bill Belichick, wenn es hieß immer Bill Belichick entscheidet, und nicht Robert Kraft, dass Bill Belichick ihm klar gemacht hat und ihm die Möglichkeit gegeben hat, sauber aus der ganzen Geschichte rauszukommen, dass die Patriots irgendwo einen Plan im Hinterkopf haben. Das glaube ich. Ich glaube nicht, dass Bill Belichick da sehr, sehr so blau dran gegangen sein. Sei es, dass Jason Stidham im Training oder sonst was so überzeugt hat, oder sei es, dass er auf Dauer langfristig doch noch einen anderen was anderes im Hinterkopf hat. Und deswegen wäre ich halt einfach nur vorsichtig damit zu sagen, von wegen, okay, das war's jetzt für die New England Patriots. Das sehe ich tatsächlich noch nicht so.
Ich schon.
Naja,
ich habe also gerne große Fresse.
Ja. man muss sich ja nur mal ihr Roster angucken und man muss sich nur mal ihren Capspace angucken, den sie Stand jetzt noch haben, also ohne dass sie einen vernünftigen Quarterback hätten.
Also, ja, aber ich rede von einem Übergangsjahr, ne?
Ja, nicht, aber selbst einen Übergangsquarterback können die sich nicht leisten.
Den hätten sie ja mit Stidham dann.
Mit Stidham, die Defense ist zu stark, als dass du auf Trevor Lawrence gehen könntest, aus Patriots Sicht. Dafür ist die Defense zu stark. Es wird aus meiner Sicht 3 bis 5 Franchises geben, die das in Kauf nehmen. Ne, Tanking hatten wir ja als Miami-Thema schon. Diesen Weg werden dieses Jahr 3 bis 5 Franchises gehen. Und ich sehe die New England Patriots wesentlich davor. Das heißt, die werden nicht, selbst mit Stidham, nicht in den Top 10 draften. Und dann sind sie völlig außer Reichweite für Trevor Lawrence.
das mit Trevor Lawrence ist natürlich irgendwo Utopie. Aber wie auch immer die Vorstellung ist, sei es zum Beispiel, dass sie auf Jordan Love gehen, dass sie den entwickeln wollen, sei es, dass sie irgendeine Möglichkeit gefunden haben, sich auf Dauer wieder zu stabilisieren. Ansonsten würde es keinen Sinn machen, Joe Tuney den Franchise-Tag zu geben, Devin McCourty zu verlängern. Die sind da nicht planlos reingegangen. Und ich weiß nicht, welchen sie haben, keine Ahnung. Dazu bin ich nicht tief genug in der Franchise drin. Da müsste man tatsächlich mal hier den Frank von den Hannoveraner Patriots oder so sagen. Ich glaube tatsächlich, die Legacy da ist zu Ende, aber die Legacy der Patriots, also Bill Belichicks Legacy zu beerdigen, wie gesagt, halte ich für zu früh. Diese Saison werden sie mit Sicherheit keine große Rolle spielen, da bin ich mir sehr, sehr sicher, aber auf Dauer könnte ich mir das durchaus vorstellen.
Vielleicht wird er nochmal Defense Coordinator bei uns.
Sie haben ja zudem jetzt auch die Hälfte ihrer Fans verloren, muss man ja auch nochmal dazu
sagen. Ja, gut. Ich möchte nochmal festhalten, der letzte Pass, den Tom Brady für die Patriots geworfen hat, war ein Pick Six.
Das ist durchaus richtig, ja. Den habe ich letztens, gestern habe ich den erst noch im Fernsehen
gesehen. Ich auch. Das war schön.
Herrlich, herrlich. Das letzte Regular-Season-Spiel, was er gespielt hat, hat er gegen Miami verloren.
Ist das schade für ihn.
Ja, es tut uns sehr leid.
Nein. Ja, ist schade. Wundervoll. Gut, also ich habe jetzt gerade wirklich nichts. Ich glaube, wir haben gut über die Systeme, über die Free Agents, Geld ausgeben.
Vielleicht müssen wir doch trotzdem noch zwei Dinge erwähnen. Nicht ausreichend gesprochen. Es tut mir leid.
Okay.
Es tut mir leid, aber man hört, meine Stimme geht schon weg. Ich fange. Findest du da so kieksig, wie ich werde?
Ja.
Ich hatte nicht gedacht, dass sie so lange durchhält, aber es gibt zwei Dinge, über die wir wollten. Denn wenn wir schon über die Free Agency reden, dann sollten wir zumindest kurz über die Buffalo Bills und ihre Verpflichtung mit Stefon Diggs reden und auch über das, was die New York Jets machen.
Oder was sie nicht machen.
Eben. Und was das für eine Folge hat.
Ja, gut, wo fang an damit, wo du anfangen möchtest.
Also, generell muss man ja sagen, die AFC East ist grundsätzlich ist im Umbruch. Wir haben zwei Quarterbacks, die frisch dabei sind oder sehr frisch dabei, ziemlich frisch dabei sind. Wir haben die Patriots, wo der Stammquarterback jetzt tatsächlich weg ist. Und dass wir uns immer noch im Rebuild befinden, ist, glaube ich, keine Frage. Und jetzt haben tatsächlich die Buffalo Bills ordentlich zugegriffen. Ja, sie haben Jack Lawson an uns verloren, haben aber mit Stefon Diggs, wo sie ordentlich Draftkapital rein investiert haben, einen Top-Receiver geholt. Und wenn man sich jetzt das Receiving-Core der Bills anguckt und auch der nach wie vor starke Verteidigung, dann sind sie für mich im Moment eigentlich sogar für kommende Saison die Nummer 1 in der AFC East, oder seht ihr?
Also ganz im Ernst?
Nein, ich möchte von dir nur einen Scherz haben.
Okay. Also in Wirklichkeit glaube ich, dass die Jets 14-2 aus Saison rausgehen. Okay, das war ein Witz, ne? Das Receiving Core ist geil. Diggs, Brown, Beasley, Roberts. Das liest sich schön auf dem Papier. Nur wenn ich mir, der Quarterback heißt halt immer noch Josh Allen. Und ich, das ist ja halt das, was ich meine. Wenn ich unsere Defense gerade sehe, die gegen Josh Allen spielen soll, da kannst du uns davon Diggs haben. Aber da muss Josh Allen aber verdammt zugelegt haben in der Offseason, weil Stefon Diggs gegen Byron Jones. Byron Jones ist, das erinnert mich immer, wenn Byron Jones verteidigt, dass er an die Situation, wie Peter Pan versucht, seinen Schatten loszuwerden. Das funktioniert nicht. Und wenn du dann noch einen Quarterback hast wie Allen, der manchmal nicht so genau ist, dann wird's schwierig. Also ich glaube, dass sie gegen nicht so starke Secondaries, die können sie wirklich auseinandernehmen. Ich glaube, wenn sie gegen einigermaßen starke Secondary gehen, wird's für die Bills schwierig.
Auf der anderen Seite haben sie auch die gute Defense. Also
natürlich.
Frage.
Also, die sind für mich auch momentan, dadurch, dass wir offensiv halt in einem Rookie-Jahr sind, vermutlich, sind sie für mich natürlich auch vor uns. Das ist gar keine Frage. Ich sehe uns aber danach auf einer Stufe mit den Jets und Patriots. Also das hat sich diese Saison so ein bisschen gewandelt, weil ich die Patriots nicht mehr in eins sehe, sondern die Bills und dahinter sind so Jets, wir und die Patriots.
Tobi, wie siehst du denn die Bills im Moment? Vor allen Dingen nach der Verpflichtung von Dix.
Also es hat sie sehr viel gekostet und sie haben ordentlich in ihre eigenen Spieler investiert, aber sie haben natürlich dann auch so Leute geholt wie Mario Addison, der den retirenden Alexander ersetzt zum Beispiel. Dann über Dix müssen wir nicht reden. Also sie sind nicht viel, also sie sind nicht schlechter geworden. Ich sehe sie auch an eins, aber ich sehe sie jetzt noch nicht so weit, dass man davon reden könnte, um wieder an glorreiche Zeiten anknüpfen zu können. Also klar, Division-Sieger denke ich schon, aber mir fehlt da noch so ein bisschen was. Ansonsten ist die Mannschaft auch einfach so zusammengestellt, wie das auch unser Plan ist. So nach und nach, peu à peu, Jahr für Jahr. Ne? Ich habe letztes Jahr, glaube ich, in dem AC East Podcast gesagt, die Bills sind jetzt da, wo wir in 2 Jahren sein wollen. Wenn wir in 2 Jahren da stehen, wo die Bills jetzt sind, wäre ich sehr zufrieden.
Okay, dann
Halt, stopp. Ich möchte noch mal was zu dem Trade sagen.
Ach, der schon wieder?
Ja. Stephon Dix spielt jetzt bei den Bills, kam mit einem 7th-Runden-Pick. Was haben die Bills dafür aufgegeben? Ein 5., ein 6. und den 1st-Runden-Pick dieses Jahr sowie den 4th-Runden-Pick nächstes Jahr. Das ist absurd.
Heftig, ja.
Das ist gerade für, ganz im Ernst, ich hab scherzeshalber mal überlegt, wenn die Vikings jetzt mit jedem dieser Picks einen Wide Receiver draften würden, ich glaube, am Ende wären sie besser dran als das, was sie gegeben haben. Also für mich ist dieser Trade, was die Bills bezahlt haben, absurd hoch. Also viel total überbezahlt. Vor allem, wenn ich den Andrew Hopkins Trade sehe, der total absurd schlecht war für die abgebende Franchise. Aber also die Bills haben, also für mich ist es gnadenlos überbezahlt, auch wenn sie da natürlich stark sich verbessert haben.
Stimme euch dazu, das ist ein Win-Now-Move, den ich auch nicht unbedingt für optimal halte. Und es steht und fällt alles mit Josh Allen. Wenn Josh Allen nicht den Sprung macht, den sich die Bills anscheinend versprechen, dann war's das für längere Zeit. Da müssen die Bills sich erstmal von erholen, weil dann können sie nicht mehr lange von der Defense leben. Ganz klar, aber trotzdem, von der Papierform her, was anderes können wir ja im Moment noch nicht sagen, sehe ich sie als normal. Habt ihr denn mitbekommen, was die Jets so gemacht haben?
Nicht viel. Ja, habe ich mitbekommen. Vor allen Dingen habe ich mitbekommen, was sie A versucht haben und B, was sie dann letzten Endes gemacht haben. Und
dann erzähl mal, Tobi.
Ja, also wenn man die ganzen Contract-Extensions ihrer eigenen Spieler mal rausnimmt, Brian Poole, Alex Lewis, dann haben sie letzten Endes die O-Line verstärkt. Haben für McGovern 3 Jahre 27 Millionen bezahlt und für George Fant, mit dem sich die Dolphins auch mal lose unterhalten hatten übrigens, auch 3 Jahre 27. Das war's.
Ich finde es
ja. Sie waren vorher auch bei unseren Podcast-Kollegen von Downset Talk zum Beispiel, waren die Jets immer bei allen mit dabei. Die Jets holen sich den, die Jets möchten den, die Jets wollen den. Bei Calvin Neu weiß man, dass der vorher in Gesprächen mit den Jets war, dann aber letzten Endes sich für Miami entschieden hat. Jetzt spekuliert man ganz stark darauf, dass sie bei Jadeveon Clowney mit in der Diskussion wären angeblich und was weiß ich nicht noch alles und was sie alles vorgehabt haben. aber man merkt, dass so wie die Jets, und das sagen die Jets-Fans in Deutschland ja auch selber, so wie das Bild der Franchise im letzten Jahr war, hat es dazu geführt, dass viele Free Agents und viele, die mit den Jets auch im Gespräch waren, den Weg zu unseren grünen Freunden in Anführungszeichen nicht gefunden haben.
Also ich bin ja vorhin schon als Schwabe bezeichnet worden. Vielleicht liegt es daran, aber tatsächlich gefällt mir, wie die Jets die Free Agency angehen. Aus Jets Sicht. Nicht aus Dolphins Sicht. Aus Dolphins Sicht hätte ich es gerne anders gesehen. Da hätte ich gern gesehen, dass sie so Kyle Van Noy oder sowas holen. Stattdessen machen sie solide Verstärkungen für die O-Line. Sie halten ihre Spieler und versuchen immer weiter vorwärts zu kommen, im Prinzip eine solide Basis aufzubauen, von der aus sie angreifen können. Sie sind noch nicht so weit wie die Dolphins. Wie die Dolphins sind sie leider so weit wie die Bills. Aber sie bedienen sich meiner Meinung nach aus dem richtigen Regal. Und was sie in der Free Agency machen, hat Hand und Fuß. Und tatsächlich sehe ich sie mit diesen Verpflichtungen als Nummer 2 in der AFC East hinter den Bills.
Never. Sorry. Nö, dafür sind sie, dafür sind sie im Coaching auch zu schlecht.
Ja, das ist ein ganz großer Schwachpunkt, da stimme ich. Das stimmt.
Das hat schon Hand und Fuß, aber sie konnten sich vielleicht auch gar nicht so bedienen, wie sie es wollten. Das ist ja das, was Tobi auch gesagt hat. Ich meine, es ist halt schön und gut, sich mal in einem unteren Regal zu bedienen, aber manchmal verdirbt man sich auch da den Magen. Und wenn du dich da nur bedienst, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch mal höher, den Magen verdirbst. Und das, was die Jets letztes Jahr gezeigt haben, war schon nah dran ab und zu an einer Lebensmittelvergiftung. So, und also es kann funktionieren. Ich wie gesagt, ich sehe sie da an Position 2, sehe ich alle drei anderen Franchises, außer die Bills bei uns. Deswegen, ich sehe sie da nicht vor uns.
Zumal die Jets hatten schon vor der Entlassung von Trumaine Johnson, den sie ja dann, nachdem er komplett gebastet hat bei den Jets, nachdem sie dann jetzt losgeworden sind, hatten davor schon ein fettes Need in der Secondary und sie haben es nicht geschafft, in irgendeiner Art und Weise, wer auch immer dahin hätte wechseln sollen. Sie haben es nicht geschafft, das auch nur irgendwie ansatzweise zu bedienen. Das heißt, Passverteidigung der Jets ist weiterhin das ein ganz, 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 ganz großes Problem. Und klar, sie gehen jetzt die O-Line an, aber solche Säulen in Anführungszeichen wie Calvin Beecham oder so haben sie bis jetzt auch noch nicht verlängert. Also da geht bei denen auch nicht wirklich viel. Und sich nur darauf dann zu verlassen, dass jetzt Brian Poole da hinten alles wegräumt, der war ja vorher schon da.
Wobei man auch ganz klar dazu sagen muss, die ist ja auch noch nicht zu ändern.
Ja, aber wie gesagt, sie haben jetzt, ich weiß gar nicht, 30, 40 Millionen noch an Cap Space. Wenn die Jets besser aufgestellt werden mit ihren Draftpicks, würde ich die zum Beispiel für einen Trade-Versuch bei Xavier Howard relativ weit vorne sehen, ehrlich gesagt. Weil das Need hinten in der Secondary bei denen, es ist schon kein Need mehr, das ist schon Wahnsinn. Also das sieht für mich so ein bisschen danach aus, so nach dem Motto, dass deren Coach wieder sich überlegt hat, dass er da einen Königsweg gefunden hat, so wie das bei uns Torrey McTyre war oder zum Beispiel, dass er da wieder einen gefunden hat und meint, das würde schon irgendwie gehen. Und das wird ihm gerade, du sagst, die Liga wird immer passlastiger. Das wird ihnen um die Ohren fliegen. Ne? Also im wahrsten Sinne des Wortes. Und was jetzt mit Le'Veon Bell und den atmosphärischen Störungen innerhalb des, der Mannschaft so ist, das knirschte ja letztes Jahr auch an allen Ecken und Enden. Da hat sich auch nicht viel getan. Ne? Und ich sehe sie nicht so stabil oder so, also Stand jetzt, weil alles andere wäre unrealistisch, sich da jetzt Gedanken drüber zu machen, ja, der und der könnte noch kommen und dann sehe das so und so aus, aber also schwierig. Nicht besser als letztes Jahr auf jeden Fall.
So, Rico, jetzt glaube ich, jetzt sind wir durch.
Ich bin auch durch, also
ja, meine Stimme jetzt, auch. Ich glaube, man hört es, wie gesagt.
Ja, so ein bisschen. Aber jetzt hat Tobi bestimmt noch so zwei Punkte, die wir unbedingt
besprechen. 45 Millionen Punkte habe ich noch, ja.
Okay, leg los.
Natürlich. Nein, Quatsch. Also,
nein!
Bis auf die Tatsache, dass ich bei einigen Moves und bei einigen Franchises in dieser Free Agency gewisse Dinge einfach nicht verstehen.
Okay, sind wir uns einig, dass der Move von den Texans mit Hopkins der dümmste Move der Free Agency war?
Ja.
Gut. Tobi, nee, oder?
Ich überlege, aber ja, ich denke schon.
Also Texans do das Texans things, oder wie war das?
Ja.
Das ist eigentlich ja. Die Browns, aber...
Ja. Ein General Manager, der kein General Manager ist, und ich habe keine Ahnung, was der da macht. Ich weiß.
Lass uns einfach überraschen. Es wird wunderbar für uns.
Ja, aber er ist nicht weit vorne. Sagen wir es mal so. Er ist nicht weit vorne. Gott.
Schauen wir mal.
Gut. Dann also, möchte ich gerne wissen, wen Tobi dann doch noch hat. Als zweitschlimmsten.
Also, als zweitschlimmste Franchise, ich nehme mal das ganze Ding mit, ich verstehe nicht, was die Chicago Bears da treiben.
Ja,
ich habe absolut keine Ahnung, was die da machen. Die binden sich diesen Vertrag von Nick Foles ans Bein, wo ich das überhaupt nicht nachvollziehen kann. Die scheißen, Entschuldigung, aber es ist ja nur wirklich so.
Wir haben schon schlimmere Wörter hier benutzt. Ist okay, Tobi. Ja,
die scheißen Robert Quinn mit Kohle zu bis zum geht nicht mehr, überzahlen den Markt ohne Ende, und ich habe absolut keine Ahnung, was das soll. Die sind am Ende mit ihrem Capspace dadurch. Die müssen irgendwie jetzt zusehen, wie sie aus der Trubisky-Nummer einigermaßen, ja, ich will nicht sagen einigermaßen vernünftig, aber wie sie da irgendwie rauskommen, aber wie man daraus jetzt eine Mannschaft bilden kann. Ich habe keine Ahnung, wie das da. Also ich weiß nicht, wo die hinwollen. Ich weiß nicht, wie sie da ankommen wollen, wo sie hinwollen.
Ich denke, sie wollen in den Super Bowl. Aber ist nur eine Vermutung.
Mit Nick Foles und Robert Quinn, ja.
Definitiv. Ja, aber wieso? Für Quinn ist das doch geil, weil Khalil Mack auf der anderen
Seite. Ja, für Quinn ist das natürlich super. Für Quinn ist das geil, aber. Die Defense von Chicago war vorher schon gut. Daran hakt's ja nicht. Und ob jetzt Nick Foles da wie Phoenix aus der Asche so viel besser spielt als Trubisky, weiß ich auch nicht, weil an dem hat's teilweise gelegen. Aber ich würde ihm jetzt nicht die ganze Schuld zuschieben.
Oh, da frag mal Adrian Franke.
Also ich muss zugeben, dass für mich relativ schlecht bisher in der Free Agency die Colts waren. Allein schon deswegen, weil sie tatsächlich hingegangen sind und gesagt haben, sie holen sich Philip Rivers. Sie haben Draftkapital aufgegeben für DeForest Buckner. Das mag jetzt alles im ersten Augenblick okay wirken. Ich habe aber das Gefühl, dass das schon ziemlich bescheiden war in meinen Augen. Also ich bin von den Moves der Colts nicht begeistert, die zählen für mich auch zu den Verlierern der Free Agency.
Ja, da kommt ja dann noch der große Claudi hin.
Schauen wir mal.
Und aber rettet gut. Alles. Apropos ja. Claudi, ne? Und so weiter.
Was?
Der hat ja keinen Markt gefunden für seine 20 Millionen im Jahr.
Nein. Noch nicht.
Wer soll die ihm bezahlen?
Wir haben übrigens eine Breaking News. Die XFL hat ihre Saison offiziell abgebrochen.
Oh, oh Wunder, oh Wunder.
Ach so, ja.
Aber danke für die Info, Micho.
Das ist ein, super. Breaking News wäre auch übrigens, Melvin Gordon hat einen neuen Verein gefunden.
Hä, war der nicht bei den Falcons? Oder verwechsel ich gerade was?
Du verwechselst gerade Todd Gurley und Melvin Gordon.
So, ja, Melvin Gordon ist zu den Broncos gegangen.
Er ist zu den Denver Broncos gegangen, ja. Zu Gibt's Jim Elway und seiner Supertruppe.
Und wir haben jetzt übrigens Jordan Howard auch offiziell gesigned, kriege ich gerade rein.
Oh, sehr schön.
2 Stunden.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Haben wir sonst noch was?
Weiß ich nicht.
Lebt da noch alle? Alle Stimmen noch da? Du musst sie ja morgen in der Schule nicht mehr einsetzen.
Morgen ist ja Samstag.
Ganz ehrlich, ich habe meinen Schülern tatsächlich auferlegt, das habe ich schon vorher getan, sich einen Discord-Account zu machen und tatsächlich mit den Schülern über Aufgaben, die sie online bekommen haben, per Discord reden. Und ich habe auch schon einen
Discord-Channel
eingerichtet.
Bester Lehrer ever. Wie geil ist das bitte?
Ja, geil. Das ist sehr, 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 sehr gut.
So, was glaubt ihr, wie die Reaktion der Schüler? Ich habe 2 Anfragen von über 60 Schülern bekommen, dass sie bitte eine Einladung zum Discord-Channel haben möchten.
ja.
Ja.
Dankeschön.
Danke für nichts.
Genau.
Das hagelt 6. Das finde ich gut so.
Ja, das ist auch richtig so. Wir sollen ruhig mal arbeiten.
Ja.
Es ist ja nicht so, dass wir nichts tun.
Nö, ich finde das auch richtig und wichtig, was du
machst. Ja, deswegen. Bleibt ihr mal schön alle zu Hause sitzen.
Ich arbeite von zu Hause.
Ach, Bademantel vielleicht.
Ja, wie ich arbeite, habe ich nicht gesagt. Ich arbeite von zu
Hause. Darf ich mal kurz fragen, ob ihr unsere Zuhörer wirklich noch daran teilhaben lassen wollt, wie ihr beide euer Privatleben verbringt? Oder sollen wir jetzt einfach
mal sagen, du bist damit angefangen.
Auf Wiedersehen.
Na gut. Ich erzähle halt nicht, wie ich im Homeoffice arbeite. Aber es war mir wieder eine Freude mit euch beiden. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, nach über 2 Wochen mal wieder mit euch so ein bisschen über die Dolphins zu reden. Es war mal wieder Zeit und es hat Spaß gemacht, 2,5 Stunden fast. Das war geil. Danke dafür.
Immer wieder gerne.
Ja, wir haben zu danken.
Und dann hören wir uns die nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao.